Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast mit Danny und Timo.
Herzlich willkommen zurück bei
bei Focus TV. Heute mit Timo und Danny. Ja, komm, das lassen wir so.
Ich wollte tatsächlich gerade sagen Spirit Radio.
Egal, komm, lass drin, wir machen weiter. Ihr wisst, wie das heißt hier, hallo Leute.
Ja, wir lassen das jetzt so und nennen einfach den Podcast um in Spirit Radio. Ja. Warum ich diesen Aussetzer hatte, das wird ja nachher klar dann.
Das vielleicht auch nicht, aber mal gucken.
Doch, das wird klar. Das ist so. Also, herzlich willkommen bei Spectral Radio 30.
Ja.
Ist das richtig? 30, oder?
Ja, die 30. Krass,
oder?
Bei
Spirit oder? Radio 1 und Spectral Radio 30. wie die Zeit vergeht.
Wahnsinn, ja. Wenn man überlegt, wir haben Ende Januar haben wir losgelegt mit dem Podcast. Verrückt.
Mhm. Ist das schon so lange her?
Das ist schon so lange her. Und das kommt mir irgendwie witzigerweise gar nicht so lange vor. Dir etwa?
Nein. Also von meiner Seite aus hätte es auch noch deutlich öfter stattfinden können. Also ich hätte auch gemütlich bei Folge 60 oder 70 sein können.
Ja.
Ich bin immer dafür da. Also keine Ahnung, 2-3 Mal die Woche Spectral Radio raushauen. Montags bis Freitags, 21 Uhr, Spectral Radio, eine Stunde.
Lass uns mal drüber nachdenken.
Ja, kommen die Leute nicht hinterher, deswegen können wir es nicht bringen, aber.
Aber hey, es macht uns Spaß, also.
Ja.
Da müssen sich die Leute halt mal anpassen. Ja, sorry, aber es ist unser Podcast. Der gehört uns.
Wir reichen uns völlig. Nein, ja, das ist nicht. Es ist nicht. Ist nicht wahr.
Wir sind natürlich auf viel Liebe und gutes Zureden angewiesen.
Das stimmt. Das ist immer Balsam für die Seele.
Deswegen ja. Hört nicht auf.
Boah, an dieser Stelle möchte ich mich direkt mal bedanken für die Zugriffszahlen auf die letzte Episode Spectral Radio, die ja sehr schnell nach oben das streichelt meine Seele, weil ich ja über mein Projekt reden durfte. Also danke für eure Aufmerksamkeit. Ich fühle mich sehr verbunden.
Von mir auch vielen Dank. Ich fühle mich auch verbunden.
Fühlst du dich auch verbunden?
Mit mir selber. Ich bin mit mir im Reinen.
Ich bin aber froh, dass wir heute wieder in einer etwas lockereren Runde zusammenkommen. Wenn man von einer Runde sprechen kann bei zwei Leuten.
Also ich sitze nicht an einem runden Tisch, das muss ich schon mal sagen.
Meiner ist auch eckig. Er hat so eine leichte Rundung vor mir, also so ein bisschen.
Du hast eine leichte.
Warum rede ich über meinen Tisch? Das ist ja nicht so, dass wir eine tägliche Sendung haben. Ich brauche nicht über meinen Tisch reden, um die Sendezeit zu füllen.
Herzlich willkommen bei Knights of the Round Table.
Sehr schön. Ja.
Ja, Timo, wie geht's dir denn?
Ja, ganz gut. Ich hoffe, dass wir die Sendung heute durchziehen können, weil nebendran renoviert wird. Gestern war viel, viel, viel Lärm.
Um nix.
Also es kann durchaus sein, dass, falls irgendwann die Bauarbeiter kommen und loslegen, dass wir sagen müssen, hier machen wir einen Cut und wir kehren dann zu einem späteren Zeitpunkt zurück, was für euch dann völlig egal ist, weil ihr es ja dann eh in der Gänze hört. Aber ja. Falls es auf einmal zwischendurch einen Schnitt gibt und anschließend sind wir total müde und fertig, liegt das dann daran, dass wir an einem anderen Tag abends weitergemacht
Richtig.
Haben.
Mehr fällt mir dazu nicht ein. Aber es kann sein, dass auch hier Handwerker erscheinen werden. Die wollten zwar schon vor 2 Stunden kommen, aber bisher ist noch nichts zu hören. Und ich habe auch extra die Tür im Wohnzimmer eingehängt, in dem ich ja immer aufnehme. Von daher dürfte eigentlich nichts zu hören sein.
Okay.
Wir sind also ungestört.
Ja. Was macht dein Kater? Den habe ich noch gar nicht gehört.
Ja, das liegt daran, dass der ausgesperrt ist. Nur meine Katze, meine dicke Katze, liegt hier auf dem Sofa und pennt. Und die ist sowieso immer ruhig.
Sehr schön. Sehr schön. Ja, liebe Leute. schön, dass ihr alle wieder hier seid.
Ja, wir auch. Oh, wir sind auch hier. Ist auch schön. Das ist
Ja, schön, dass Sie alle wieder hier sind.
Wunderbar. Deutsch for Runaways.
Wann kommt eigentlich diese Folge Podcast raus? Am Montag, dem 30. September,
ist das richtig? Gesetz des Falles, dass ich, dass wir heute durchziehen können, kann ich das bis dahin noch schneiden. Ansonsten wird es wahrscheinlich erst am Tag darauf kommen.
Also am 1., am 30. Genau. Oder am 1. Das ist sehr schön. Okay, passt mal auf, Leute. Hier ist eine Ankündigung. Ich bin am Sonntag, dem 6. Oktober im Phantasialand in Brühl. Kommt alle auch her, ich will euch alle treffen. Dann fahren wir zusammen Achterbahn.
Das wird übrigens damit zu tun haben, dass der Timo an dem Tag auch...
Nein. Psst.
Nicht? Soll ich es nicht sagen?
Nein. Wenn ich irgendwann 25 werde bei so einem schönen runden Geburtstag, dann kann man das machen, aber jetzt noch nicht.
Jetzt hast du dich selber verraten, Timo. Du bist in meine Falle getappt.
Nein, ach Mensch, ich will meinen Geburtstag und sowas will ich da nicht öffentlich thematisieren, aber jetzt ist es ja egal. Nein, das ist so eine Tradition. Meine Freundin und ich, wir fahren immer ins Phantasialand. Dann.
Da war ich noch nie.
Noch nie? Echt nicht?
Ja, echt nicht.
Aber wir haben auch mal drüber geredet, du bist auch nicht so der Achterbahnfahrer, oder?
Richtig. Okay. Da bin ich mal sehr schnell schlecht.
Ja, das muss man, da muss man drüber stehen, das ist egal. Wenn du kotzen musst, die anderen kriegen es ja ab, musst du dir immer sagen.
Also nach dem Tag, den ich gestern hatte, möchte ich nicht mehr über irgendwelche Achterbahnfahrten oder Karussells nachdenken.
Ja gut, ich meine, wenn es einem eh schlecht geht, dann setze ich mich auch nicht in die Achterbahn, das ist ganz klar. Aber früher war das wirklich so, dass ich mich halt nirgendwo reingesetzt habe. Ich war mal, das erste Mal im Phantasialand war ich, oder generell im Vergnügungspark, ich war... in drei Vergnügungsparks bisher. Warst du schon mal in einem?
Ja.
Überhaupt?
Aber ich weiß gar nicht mehr, in welchem das war. da war ich, keine Ahnung, in der Grundschule oder so.
Okay. Ja gut, das ist ja wirklich sehr, sehr lang her. Ja. Ach, ich mag Vergnügungsparks. Meine Eltern sind mit mir nie in einen gefahren. Ich wollte immer ins Disneyland und dann später hat auch das Disneyland Paris aufgemacht und da ist das Euro Disney. Da sind die aber nie hingefahren, weil, weiß ich nicht, so waren denen zu viel Franzosen da oder so? Keine Ahnung. Versteht man ja nicht. Ja.
Franzosen.
Ja, und dann bin ich, glaube ich, mit der Stadt, die hat immer so Fahrten organisiert in den Ferien. Da bin ich mal in Holiday Park gefahren, den gibt es hier aber unten bei uns in der Nähe. Und dann war ich im Phantasialand, das war so während meiner Jugendzeit. Aber da bin ich halt noch nicht diese wilden Sachen gefahren. Das war mir noch nicht ganz geheuer. Und dann war ich den ganzen Tag im Phantasialand, bin immer nur die Geister-Rikscha gefahren.
Die Geister-Rikscha?
Langweilig. Ja, das ist, glaube ich, entweder ist es noch oder war es mal zumindest eine der größten Geisterbahnen überhaupt.
Klingt auf jeden Fall krass, Geister-Rikscha.
Ja, Geister-Rikscha. Das ist so ein bisschen das Phantasialand ist ja so in Themenbereiche aufgeteilt und das ist in China. Und da ist es halt alles so ein bisschen auf Chinesisch getrimmt und auch die ganze Geisterbahn da drin. Und, ja, und dann sind da so Animatronic-Figuren, die schreiben dann immer, hey, yo, oder sowas in der Richtung.
Hey, yo.
Wer schon mal da drin war, der weiß genau, was ich meine.
Ja, bestimmt.
Ja. Ich möchte Kommentare bei Facebook haben von den Leuten, die schon mal in der Geister-Rikscha im Phantasialand waren und genau wissen, was ich meine.
Immer dieses Aufrufen, dass die Leute irgendwas unter unsere Beiträge schreiben sollen.
Ja, ich freue mich dann. Feedback. Und das ist so ein konkreter Punkt. Ich behaupte nämlich einfach mal, dass jemand genau diese animatronische Puppe ganz genau kennt. Also, weiß ich nicht. Ich habe schon mit so vielen Leuten gesprochen, die gesagt haben, hey, in der Geisterrikscha, der eine, hey, yo. Das ist lustig. Naja, auf jeden Fall, ich bin dann immer älter geworden, immer älter und irgendwann habe ich mir gedacht, so, es wird der Tag kommen, da bin ich zu alt, um diese Achterbahn fahren zu können. Und dann wurde ich immer mutiger und mutiger. Jetzt fahre ich alles. Alles.
Der Allrounder.
Ja, da habe ich Glück gehabt, dass meine Freundin auch so gut wie alles fährt, aber ich würde tatsächlich noch mehr fahren. Also da gibt es auch Sachen, die so ganz wild sind und da kann ich aber nie drauf, weil allein habe ich halt keinen Bock und sie traut sich das irgendwie auch nicht. Das sind Und deswegen rufe ich jetzt dazu auf, dass ihr am 6. Oktober alle ins Phantasialand kommt. Und ich werde, ich ziehe mein Rust City T-Shirt an als Erkennungszeichen.
Geilo.
Ich garantiere euch, in dem Phantasialand an dem Tag wird kein anderer ein Rust City T-Shirt tragen.
Da bin ich mir auch relativ sicher. Es sei denn, bis dahin wurde bekannt gegeben, ja, dass der Film so heißen wird, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass er so heißt.
Auch dann wird keiner ein Rust City T-Shirt tragen. Ich bin ja enttäuscht von den Muggeln da draußen, muss ich dir sagen, Danny. Ich habe mein Rust City T-Shirt angezogen, bin rausgelaufen, war einkaufen. Es hat mich keiner drauf angesprochen, so nach dem Motto, ey, der neue Ghostbusters-Film, cool. Das wäre schön gewesen, aber die draußen da, die kannst du in der Pfeife rauchen, ernsthaft.
Diese Normalos, furchtbar.
Bah, die Normalos,
diese No-Matchs.
Ja. Genau, No-Matchs. Okay, wollen wir News besprechen?
Ja, Jingle.
Spectral Radio News.
Hallo, hier sind die News. Ja, es gab Punkte, bei denen wir überlegt haben, sollen wir drüber sprechen oder nicht. Dann haben wir gesagt, nö. Dann haben wir gesagt, gut, ein paar Sachen können wir erwähnen und etwas können wir anschneiden, weil wir aus Spoilergründen später nochmal detailreicher drauf eingehen werden am Schluss der Sendung.
Kennst du das, wenn man so gar nicht funktioniert und jemand sagt, anschneiden und du denkst an Käsekuchen?
Ghostbusters 3 soll von nee, weiß ich nicht. Ist mir neu. Aber Timo, du bist okay. Da halt auch ein bisschen, du bist besonders.
Ich bin zerstreut.
Das macht nichts.
Das ist so.
Bei dem Calgary International Film Festival,
bei dem wir beide zugegen waren.
Spektral, deswegen heißen genau, wir so, wie wir heißen.
Ja, wir sind überall, aber halt nur auf der Metaebene.
Metaebene.
Da war der Regisseur.
Der Regisseur, der Jason. Jason Reitman.
Reitman. Und was hat er so erzählt, Danny?
Der Jason hat zum einen gesagt, dass also er hat viel über seine Leidenschaft zu diesem Filmprojekt gesprochen, was er schon so oft gemacht hat, aber auch hier hat er wieder das betont, was er auch schon beim Fanfest, glaube ich, auch schon gesagt hatte, dass er den Film eigentlich für seinen Vater macht und dass er ihn damit halt stolz machen möchte und dass er ja selber riesen Fan von Ghostbusters ist und er hat auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass er verschiedene Fangruppen auch getroffen hat, die Alberta Ghostbusters und die Calgary Ghostbusters zum Beispiel. Und
die sehr, sehr cool sind, die Calgary
Ghostbusters. Die sind wirklich sehr, sehr cool und ja, war sehr, sehr schön. Und ja, man merkt halt, mit welcher Leidenschaft Jason dabei ist und das finde ich immer wieder total beeindruckend. Weil man merkt, dass er einfach auch der Right Man for the Job ist.
Das stimmt. Er hat ja auch gesagt, er will seine Tochter mit Stolz erfüllen. Nicht nur seinen Vater, auch die Tochter.
Das auch, ja.
Und das ist, ja, da kann ich dann später noch was dazu sagen, wenn wir dann über das größere Thema reden. Aber ja, man denkt sich immer auch, der erzählt schon wieder dasselbe. Aber die Leute müssen sich auch vergegenwärtigen. Er hat ja mal ein anderes Live-Publikum vor sich.
Ja.
Klar, wenn er irgendwie sich in irgendeiner Weise äußert, das landet natürlich immer im Internet auf denselben Newsseiten, aber er spricht ja eben nicht nur zu diesen Newsseiten, nicht nur zu uns, sondern auch zu den Leuten, die vielleicht da jetzt auf dem Filmfestival gesessen sind, die halt eben nicht bei dem Ghostbusters-Fanfest waren oder so. Deswegen kann man das nicht oft genug betonen, dass man da irgendwie schon richtig aufgehoben ist auf dem Regiestuhl.
Definitiv.
Ja.
Und ich finde es auch schön, er hat ja auch wieder betont, dass er ja eigentlich nie daran gedacht hätte, einen Ghostbusters-Film zu drehen. Dass er immer gesagt hätte, wenn er gefragt worden wäre, dann hätte man mit Nein geantwortet. Nein, ich würde niemals einen Ghostbusters-Film machen. Und er hat nochmal erzählt, dass ihm halt wirklich diese eine Figur in den Sinn kam. Da haben wir auch schon mal drüber berichtet, dass er dieses Mädchen im Kopf hatte, dieses junge Mädchen mit Protonenpack. Und er hat das seinem Vater erzählt und hat ihn halt gefragt, was er dazu meint, was er darüber denkt und ob das passen würde tonal. Und Ivan Reitman, sein Vater, hat dann gesagt, ja, du musst es schreiben. Und ich finde das immer wieder schön zu hören, wie sich das so entwickelt hat, dass Jason nicht ein Konzept oder so im Kopf hatte, sondern tatsächlich einfach ihm diese Figur in den Sinn kam und das offensichtlich, dass sich so oft auf einem Charakter, den man so im Kopf hatte, aufbaut. Also finde ich immer wieder beeindruckend.
Absolut. Das ist wirklich, wirklich so. Ja.
Ja, und außerdem hat er ja was gesagt.
Und außerdem? Ja. Was hat er gesagt? Ja.
Ich fand's witzig, er hat ja gesagt, dass er gerne Filme über unsympathische Figuren macht. Und das, ja. Und dass er es mag, den Zuschauern so die unsympathischsten Figuren überhaupt so fortzusetzen und dann darin aber was irgendwie Liebenswertes oder Menschliches zu finden. Und ich finde, das passt total zu den Filmen, die er bisher so gemacht hat auch.
Das stimmt. Also ich hatte ja noch mal so ein paar Filme von ihm gesehen, als bekannt wurde, dass er das machen soll. Ich kannte eher erst nur Juno. Mhm. Wobei, Thank You for Smoking, den haben wir ja nicht gesehen. Aber ich glaube, der funktioniert auch so. Der
ist super, ja. Guck ihn. Also das ist genau, also ich glaube, bei Thank You for Smoking ist es tatsächlich mehr als bei Juno. Dieses Konzept, dass du da so einen Charakter hast, der einfach so ein komplettes Arschloch ist und den du eigentlich gar nicht leiden kannst.
Ja, das ist aber in dem wie hieß der Film nochmal mit Charlize Theron? Young Adult, den ich gesehen hatte. Wenn ihr das hört, den gibt's auch in irgendeinem Streaming-Service. Kann sein, dass es den bei Primal gibt oder Netflix. Weiß ich nicht. Ich glaube, Netflix war es. Da geht es auch darum, dass die Protagonistin halt irgendwie so auch um die 30 ist, kommt in ihr Heimatdorf zurück. Das hat er irgendwie was dran gefressen. Und die ist auch total, auf den ersten Blick total unsympathisch. Und dann hat sie noch ein Alkoholproblem und hat überhaupt keinen Bock auf die Leute. Und kommt eigentlich in das Heimatdorf zurück, als sie erfährt, dass ihr Ex-Freund heiraten will und ein Kind auf dem Weg ist. Und dann kommt die dahin zurück, um ihn wieder zurückzugewinnen halt quasi. Mhm. Die totale Arschloch-Aktion. Und er schafft es aber, im Rahmen des Films halt die Figur auf dem Weg zum Ende sympathisch werden zu lassen. Also man kann sie nachvollziehen. Ja. Und das ist, glaube ich, die größte Herausforderung. Also ich denke nicht, dass der Ghostbusters-Film damit zu kämpfen haben wird, dass die Figuren von Anfang an auf unsympathisch ausgelegt sind. Das hat ja sein Vater auch dazu gesagt. Als er gemeint hat, ich mag unsympathische Figuren, er hat Ivan Reitman daneben gesessen und gesagt, ja, bist Ghostbusters. Ja,
stimmt.
Aber trotzdem, man sieht's ja, dass es jemand ist, der Freude damit hat, mit Charakteren zu arbeiten und halt auch eine Herausforderung nicht scheut. Weil der einfachste Weg ist natürlich, ich mache jetzt eine von vornherein sehr sympathische Figur. Ja, dann gehe ich sicher, dass ich die an der Stange habe. Das finde ich schön, dass da jemand ist, der den Fokus auf den Figuren hat.
Ja, und das passt ja auch zu der Entwicklungsweise dieses Films oder dazu, wie ihm diese Idee gekommen ist, dass er eben wirklich erst eine Figur im Kopf hatte und die Geschichte dann drumherum entwickelt hat. Denn eigentlich habe ich das Gefühl, es ist ja oft eher so, dass man mehr so ein Konzept im Kopf hat, sich daraus dann was entwickelt, aber wenn man tatsächlich den Grundstein einer Figur legt, ich glaube, dass es tatsächlich so dahin gehen wird, wie Ghostbusters 1 auch funktioniert hat, der halt wirklich so diese Story um diese Figuren drumherum gestrickt hat.
Das stimmt, ja. Also ich denke auf jeden Fall, die Leute machen sich immer Sorgen, ich lese das immer, oh, hoffentlich lässt der Ghostbusters 2 nicht außen vor. Das ist, glaube ich, eine Sorge, die unbegründet ist, weil es oft genug betont wurde, dass beide Filme halt irgendwie passiert sind im Kontext des neuen Films. Aber ich denke, vom Stil her wird der viel näher am ersten Teil sein. Ja,
ich denke auch. Wobei ich mir auch gut vorstellen kann, dass es bestimmt auch viele, zumindest Anspielungen oder Elemente aus dem zweiten gibt, die irgendwie übernommen werden. Ich weiß nicht, vielleicht sehen wir den Schleimfluss nochmal, vielleicht Überreste davon oder was weiß ich. Also vielleicht wird das ja auch nochmal eine Rolle spielen, aber mal gucken. Man wird sehen.
Ich denke, es werden so kleine Anspielungen sein, aber tonal ist es eher am ersten. Ja. Und entschuldige diesen kleinen Aussetzer, aber bist du gerade auf der Ghostbusters Deutschland-Seite?
Ja, natürlich.
Natürlich. Das fällt mir gerade auf, das ist mir nicht aufgefallen, als ich den Artikel aufgesetzt habe. Und zwar sehe ich gerade dieses Bild mit den drei Schauspielern nebeneinander. Ja. Und da fällt mir auf, dass die Nasen der beiden Kinder, das sind wirklich Geschwisternasen.
Ja, das ist wirklich so.
Das ist mir früher noch nicht so aufgefallen, aber da ist es ganz extrem.
Ich fand, das konnte man aber auf dem Familienbild, also das erste Bild, das wir vom Set gesehen haben, was offiziell gepostet wurde. Ich fand, da konnte man das auch schon ganz gut sehen. Auch die Haare, wie die Haare zurecht gemacht sind von den beiden. Die sehen
ja,
so.
Ja, die Haare kannst du ja zurecht machen, aber die Nase ist ja gegeben.
Ja, das schon.
Aber das ist mir auch bei der Kleinen vorher noch nicht so aufgefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Also da sieht's schon. Okay. Ha, da hat sich einer was gedacht. Ja, okay, ja. Gut.
Ja. Ja, ein Satz, auf den wir später noch ein bisschen detailreicher eingehen werden. Da, wer hören möchte, was wir da für Theorien haben, beziehungsweise spielen wir dann ja auch eine gewisse Theorie an. Das ist dann aber ein Spoilerteil am Schluss der Sendung. Und zwar wurde noch gesagt, dass es in dem Film um Vergebung gehen wird.
Mhm.
Und
sehr schön,
da werden wir dann nochmal am Schluss der Sendung drauf eingehen.
Mhm. Gut.
Timo, was haben wir denn noch so?
Wir haben noch ein neues Bild bei Instagram von Jason Reitman.
Ah, und als ich das Bild gesehen habe, hat mein Herz einen Hüpfer getan.
Oh.
Ja.
Geht es dir gut?
Ja, sehr. Also an dem Tag, als ich das Bild gesehen habe, da ging es mir irre gut und ich fand es ziemlich geil.
Ja, ich fand es auch cool. Ich weiß nicht, ob es im Film nicht irgendwie nur so nebenbei, reden wir mal drüber, was es überhaupt ist.
Ja, also einleitend will ich kurz nochmal anführen, dass Jason ja bisher dafür bekannt war, dass er sehr nichtssagende Bilder gepostet hat. Zumindest eine Zeit lang.
Mhm. Für ihn waren die wahrscheinlich unglaublich bedeutungsvoll.
Ja, aber für uns halt nicht.
Nee, uns haben sie gnadenlos überfordert. Genau. Denn was sollen wir lesen in diesem Haufen Morras, der den da fotografiert?
Oder diese gelb gestrichene Wand.
Das war das Allerbeste. Der fotografiert eine gelb gestrichene Wand, so ein paar Holzbretter, und Celeste O'Connor schreibt drunter, hör auf zu spoilern.
Ja, ich fand das schön, wie die Kids, da haben sich ja auch McKenna Grace und Finn Wolfhard auch direkt noch mit eingeschaltet.
Ja.
Das fand ich sehr lustig.
Als ob er seinen Film vorwegnimmt mit den paar angestrichenen Brettern.
Naja. Ich finde das übrigens total cool, wie die Kids anscheinend, also generell so die Schauspieler am Set alle so gut miteinander klarkommen. Also das finde ich immer toll, wenn man merkt, dass da auch menschlich so eine Chemie vorhanden ist.
Ja, total. Also, wir haben es ja schon mal erzählt, die beiden Kids halt, die Jüngeren, die haben ja total viel Spaß miteinander. Und die posten halt auch immer Sachen bei Instagram und das haben wir schon mal erwähnt und seitdem haben sie ja schon wieder ganz viel. Ja. Ja, sehr schön. Sehr schön.
Ja, aber was sehen wir denn jetzt auf diesem Bild, Timo?
Wir sehen, ich nehme an, das ist der Einband eines Buches. Und da ist J.H. Tobin erwähnt, beziehungsweise ich weiß, dass es John Horace heißt. Und es wird wohl der Tobins Spirit Guide sein.
So ist es.
Oder der Gespensterführer.
Und was hältst du von diesem Einband?
Nee, gar nichts.
Auch zu lügen, ja.
Ich finde ihn interessant. Also das ist halt so dieses... Es ist halt so ein, sieht aus wie eine okkulte Schrift. Viel sieht man ja nicht. Also da ist so ein Baphomet abgebildet, so ein Teufelsvieh von einem Pentagramm und du siehst auch wieder unten das allsehende Auge und Dämonen, die sich da irgendwie so drumrum schlängeln und sieht aus wie so ein Ledereinband. Mhm. Also schon etwas hochwertiger.
Ich finde das cool. Zum einen würde ich mir wünschen, dass das als Merchandise-Artikel auch so erscheint. Fände ich wirklich toll. Und wenn es nur eine schickere Version von dem schon erschienenen Spirit Guide ist, den ja Eric Burnham geschrieben hat, der eigentlich eine abgespeckte Version von dem Original Spirit Guide ist, den es ja eigentlich gar nicht gibt. Das ist ja kein real existierendes Buch. Aber ich würde es mir echt wünschen, sowas mal in so einer schönen Veröffentlichung als Merchandise-Artikel würde ich mir sofort kaufen. Finde ich wunderschön.
Also ich find's toll, wenn sich jemand mal die Mühe machen würde und wirklich so ein Spirit Guide erstellen würde.
Ja, hätte was.
Weil oft, ich fand den, der von den du jetzt erwähnt hast, ich überlege gerade, von welchem Verlag der war.
Ja,
aber
das weiß ich auch nicht.
Ich glaube, Inside hieß der Verlag.
Ja, kann sein. Ja.
Und den fand ich sehr schön als Hinstellartikel, weil der hat auch einen schönen Einband gehabt und schön gearbeitet. Inhaltlich war er auch schön aufgemacht, aber das war mir zu wenig. Das war so eine kleine Auswahl von Geistern und Gespenstern, die man so aus den Ghostbusters-Filmen, Serien und Comics kannte. Aber um jetzt das große Nachschlagewerk zu repräsentieren, als dass es immer in der fiktiven Ghostbusters-Welt dargestellt wurde, war es ein bisschen zu wenig.
Ja, wobei ich find's trotz allem wunderschön gemacht. Das ist ja vor allen Dingen total schön illustriert. Ich finde, also Kyle Hotz hat das ja gezeichnet und der verpasst ja den ganzen Wesen aus diesem Ghostbusters-Universum wirklich ein richtig erschreckendes Aussehen. Also selbst der böse Mann sieht da einfach mega spooky aus und ich finde es schon cool. Auch diese Einleitung, das ist ja, es wird ja verkauft als Revised Edition, die quasi von Dr. Egon Spengler und Dr. Ray Stantz nochmal drüber geguckt wurde und die quasi einfach so diese wichtigen Phänomene einfach zusammengefasst haben. So wird's ja verkauft und so ist ja die Aufmachung. Und das finde ich eigentlich eine ganz, ganz schöne Idee. Aber so ein kompletter Spirit Guide, oder was heißt komplett, aber ein umfangreicherer, wäre schon geil.
Ja, und das ist immer so ein bisschen schade gewesen. Da hast du diesen einen, der halt quasi nur, also nicht wirklich komplett ist, nur eine kleine Auswahl bietet, aber dafür wunderschön aufgemacht. Und dann gibt's auch Spirit Guides, die nicht offiziell sind, also quasi Fanmade Spirit Guides, die sind unglaublich umfangreich und die sehen aber nicht schön aus und haben auch gar keine Illustrationen und sind halt auch einfach nur so doofe Paperbacks halt, Pappeinband. Das ist schade, also da würde ich mir gerne so ein Mischding vorstellen, bisschen aufwendiger gestaltet halt.
Finde ich auch schön.
Das wäre schön. Ja. Aber gespannt, wie es im Film zur Geltung kommt. Ich meine, man darf auch nicht da jetzt zu viel erwarten. Es kann auch sein, dass der einfach nur im Hintergrund rumliegt.
Wobei, ich glaube, die werden den schon zur Rate ziehen müssen. Irgendwo an irgendeinem Punkt der Story wird er sicherlich eine Rolle spielen.
Ja, kann sein, dass sie sich informieren wollen über die paranormale Bedrohung im Film halt.
Klar. Ich finde es schön, es ist ja tatsächlich im Filmuniversum das erste Mal, dass man diesen Spirit Guide auch mal sieht, denn im ersten Film wurde ja immer nur drüber gesprochen und auch im zweiten.
Also man hat ihn tatsächlich im Ghostbusters-Universum an sich schon oft gesehen, weil er kam ja in den Cartoon öfter vor, in den Comics, aber jetzt tatsächlich dieses Real-Life-Äquivalent ist erstmals zu sehen. Ja,
genau.
Ja.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, aber es sieht wirklich beeindruckend aus. Es ist echt wahnsinnig gut gestaltet.
Ja, es ist auch zu liebevoll gestaltet, um im Hintergrund rumzustehen, das muss man auch sagen. Also wahrscheinlich wird es dann mal kurz so direkt in die Kamera gelegt und dann aufgeschlagen, könnte ich mir vorstellen. Ich denke
auch. Vielleicht wird es auch eines der Kids irgendwo finden und mitnehmen und viel darin rumlesen. Ich weiß es nicht. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass irgendwie der McKenna Grace Charakter da ein bisschen tiefer in die Materie eintaucht und sich diesen Spirit Guide irgendwie mopst und dann darin rumliest.
Ja, Kinder, Okkultismus ist nichts für euch.
Damit haben wir eigentlich eine schöne Überleitung, oder?
Noch nicht ganz, denn wir gehen erstmal ins Restaurant und zum Essen.
Richtig, genau. Ja, ich nehme heute die Kartoffelsuppe.
Also, ich fand's schön. In der letzten Zeit gab's wieder ganz viele Bedenken von den Leuten. Ja, gerade nachdem Dan Aykroyd jetzt neulich erzählt hat, sind alle dabei, fast alle sind dabei. Und ich hätte ja gern, dass Mr. Murray dabei ist. Und er wurde gefragt, ist er dabei? Und dann hat er so ein bisschen rumgedruckst. Und daraufhin wurde das Internet wieder laut und die ganzen Newsseiten und die ganzen YouTuber haben dann Videos hochgeladen. Ist Bill Murray wirklich dabei? Mhm. Und bla bla bla. Und dann gab es schon wieder irgendwie Beschwerden in den Foren. Ey, scheiße, den will ich erst gar nicht mehr sehen.
Ja, ich find's schlimm, was wieder für Hasstiraden auf Bill Murray abgeladen wurden. Und
genau, haltet die Klappe, Bill Murray ist cooler als ihr. Das ist nämlich so.
Ich finde das so paradox, wie die Leute immer hecheln. Bill Murray soll dabei sein, Bill Murray soll dabei sein. Und dann kommt mal so ein Zweifel, wenn dann wie die Leute gleich so ins Gegenteil abdrückt, so, ja, ich hasse den sowieso, der Bill Murray.
Der zieht wegen dem haben wir noch nicht Ghostbusters 40. Weil diese 40 Ghostbusters-Filme, die sie gemacht hätten, die wären ja auch alle so toll geworden. Man muss sich das mal überlegen. Bill Murray ist ja durchaus ein Grund gewesen, warum die nicht weitergekommen sind mit der Filmserie. Aber hätte das der Ghostbusters-Reihe wirklich so gut getan, wenn ich mir jetzt irgendwie Police Academy 6 oder 7 angucke?
Nee.
Die sind nicht so gut wie Police Academy 1.
Das ist einfach so. Das ist übrigens auch ein Punkt, da würde ich gerne nachher dann in unserem Thema der Woche auch nochmal drauf eingehen, weil das da auch mit reinspielt. Ich stimme dir da auf jeden Fall schon mal zu, weil das, also ich finde, Bill Murray hat uns da schon so ein bisschen bewahrt, ja, vor Schlimmeren.
Absolut, ja. Okay, und auf jeden Fall wurde Bill Murray beim Essen gesichtet in einem Restaurant in der Nähe der Dreharbeiten zusammen mit Dan Aykroyd und Sigourney Weaver. Und es gibt auch ein Video, also man kann ihn tatsächlich, es ist ein sehr unscharfes Video, aber er hat ja einen sehr charismatischen Schädel. Man kann ihn erkennen. Also es ist wirklich. Ja. Dann haben einige gesagt, weil er an dem Tag auch Geburtstag hatte, haben einige gesagt, naja, vielleicht war der nur Geburtstag feiern. Ja, klar, weil Bill Murray an seinem Geburtstag extra nach Kanada zum Drehort von Ghostbusters 3 fährt, um mit Sigourney Weaver und Dan Aykroyd in der Nähe der Dreharbeiten zu feiern und dann wieder wegfährt.
Ja, klar. Genau. Halte ich auch für einen, also wenn das Zufall wäre, dann wäre das schon irgendwie, also,
ja. Das ist ein heftiger Zufall. Dann haben wieder welche erzählt, ja, aber Murray, der war ja gestern tatsächlich, also war er jetzt gestern oder vorgestern, hat er ein Golfspiel gehabt, irgendwo anders wieder. Haben einige gesagt, ja, aber wenn er doch wirklich da jetzt drehen würde, dann wäre er jetzt nicht schon wieder beim Golfspielen. Aber ich meine, Dan Aykroyd war zwischendurch auch weg vom Set und hat da irgendwie bei den Universal Studios diese Attraktion eingeweiht oder besucht. Also es ist ja nicht so, dass die jeden Tag da zu tun haben.
Nee, eben, die drehen ja nicht mit jedem Schauspieler jeden Tag eine Szene. Also das wird ja alles auch getimed. Es kommt ja drauf an, wann sind welche Schauspieler auch zusammen in der Szene zu sehen und so. Und das wird ja, ein Film wird ja nicht in chronologischer Reihenfolge gedreht, so wie er dann auch quasi von der Story her im Kino dann läuft. Der wird ja immer so getimed, dass man guckt, welche Locations grasen wir dann ab, welcher Reihenfolge macht das Sinn, wie fahren wir dahin, welche Strecke, wo sind die Orte näher beieinander zum Beispiel und wo haben wir die Schauspielerzeit, es wird ja alles getimed und von daher kann es ja gut sein, dass natürlich schon Szenen gedreht wurden mit dem alten Cast und das jetzt nochmal weiter gedreht wird. Also
Zumal es ja auch diese Gerüchte gab, ziemlich am Anfang der Dreharbeiten, dass jemand ihn gesehen hätte am Set.
Ja, genau. Stimmt. Und da gab es mehrere Leute, die das gesagt haben, unabhängig voneinander. Von daher, klar kann man jetzt sagen, vielleicht spinnen die Leute da gern so ein bisschen rum, aber das fällt schon auf, wie oft das jetzt aufgetaucht ist, dass er da gesehen worden ist in der Nähe oder eben jetzt auch dieses Essen, finde ich, ist eigentlich ein klares Zeichen, dass er dabei ist.
Ja. Gut, das war wir bewegen uns mal ein wenig vom Fleck hier und fangen mit uns. Ist es das Thema der Woche? Ist es groß genug, um das Thema der Woche zu sein? Ja, oder?
Ja, ist es.
Gut, okay.
Also, Jingle.
Spectral Radio, Thema der Woche.
Das Thema der Woche.
Thema der Woche.
Das wird man schon erkennen an dem Coverbildchen dieser Folge, dass wir über den Hauptcast so ein bisschen sprechen. Und ich kriege gerade eine Cola gereicht, danke. Das ist live. Dankeschön. Und zwar ist ja in der letzten Zeit im Netz auch wieder so ein bisschen der Unmut hochgekommen. Bisher noch nicht so schlimm wie beim Reboot, als der Female Cast bekannt gegeben wurde. Aber was wir immer wieder beobachten können, ist halt, dass schon mit sehr viel Abneigung auf die Tatsache reagiert wird, dass wir halt hier eine Familie im Mittelpunkt haben und vor allen Dingen, dass Kids quasi im Fokus stehen.
Hm.
Und wir haben ein paar Mal schon im Podcast darauf reagiert oder haben so ein bisschen drüber gesprochen, wie wir das finden, aber wir wollten natürlich auch mal jetzt im Detail drüber sprechen, auch in Anbetracht der Tatsache, dass man jetzt auch ein bisschen mehr über den Film weiß und man jetzt den kompletten Cast kennt. Ja, und deswegen werden wir darüber jetzt mal ein bisschen diskutieren.
Ganz recht.
Ich dachte schon, du bist zwischendurch nach meiner ultralangen Ansprache eingeschlafen.
Nein, bin ich nicht. Ich habe mich gerade ein bisschen geärgert, dass ich im News-Jingle nicht schnell rüber bin und mir einen Kaffee geholt habe, aber...
Dann mach das doch jetzt. Wir reden gleich weiter.
Okay.
Ghostbusters! Die lustigen Geister sind jetzt frei. Und du bist dabei mit deinen Geisterjägern. Ein Riesenspaß. Komm mit, gib Gas!
Da, der dicke Marshmallow-Geist!
Könnt ihr ihn schnappen?
Ja, wir haben ihn!
Ghostbusters, wer wagt die lustige Geisterjagd?
Also, ich würde mal sagen, fangen wir folgendermaßen an. Wir fassen nochmal zusammen, wie finden wir das denn eigentlich, dass die Kids dabei sind? Timo, was hältst du denn davon?
Ich bin jemand, der wahrscheinlich erstmal mit Abneigung reagiert hätte, wenn er das letztes Jahr erfahren hätte. Hey, du bekommst Ghostbusters 3, aber Kinder werden die Hauptrolle spielen. Und ich finde, man muss das halt im Kontext sehen. Wir haben bisher nicht so viele Informationen, aber so wie sich das für mich bisher darstellt, von der Story und von dem, was wir annehmen, ergibt es Sinn. Also für mich macht es Sinn erstmal aus, es ist ja ein Produkt, das ich verkaufen muss. Ich sehe erstmal diesen unromantischen Ansatz halt. Es ist nur einfach mal so. Und dann überlege ich mir, was haben wir denn so bisher? Wir wissen bisher, dass wir höchstwahrscheinlich die ganzen alten Ghostbusters zurückbekommen werden in Support-Gastauftritten, nehme ich an. Das heißt, für uns Alten ist gesorgt, wir kriegen Fanservice. Dann muss ich das Ding aber natürlich an ein Massenpublikum verkaufen. Und die sind halt, wenn ich das Produkt nur an die Ghostbusters-Fans verkaufe, dann wird es nicht erfolgreich sein, weil so viele sind wir halt einfach nicht. Na, dann hast du den gemeinen Kinogänger, der vielleicht nicht unbedingt der Riesenfan ist, der aber etwas älter ist. Und den kriegst du mit Paul Rudd, der ja sehr sympathisch ist und sehr beliebt. Und das andere mit den Kindern halt, da kriegst du die ganz junge Generation. Vielleicht jetzt nicht unbedingt 6- oder 7-Jährige, aber ja, 13-, 14-, 15-Jährige, die ja wichtig sind, damit Ghostbusters weiterlebt. Also, ich sehe das erstmal ganz, ganz nüchtern auf die Art und Weise. Ich bekomme das halt mit, weil ich ja auf Instagram den Schauspielern alle folge. Wolfhard und McKenna Grace und die beiden anderen sind ja noch nicht so bekannt, die haben noch nicht so viel gemacht, aber gerade bei den beiden sehe ich halt, dass da eine unglaubliche Schlange an Fans hinten dran steht. Klar, Finn Wolfhard durch Stranger Things, es ist mega gehypt und auch McKenna Grace hat ja schon einiges gemacht und die ist auch sehr, sehr, sehr beliebt bei den ganz jungen Filmfreunden und Freundinnen. Und ich denke, das ist einfach wirtschaftlich eine geniale Idee, weil du halt so breit wie möglich die Leute ansprichst. Ja, die alten Fans werden nicht da sitzen und sagen, boah, auf diese Kinder komme ich überhaupt nicht klar, weil Dan Aykroyd um die Ecke kommt, ja, mit einem Glas Wodka in der Hand. Und dann fährt der Ecto 1 vor und so. Also wir haben ja unseren Fanservice. Aber gleichzeitig sorge ich dafür, dass ich das neu aufbauen kann für eine jüngere Generation.
Mhm.
Ja, und das ist erstmal so mein Einstieg gewesen, wo ich sagen kann, okay, da habe ich dann im Endeffekt auch was von, wenn mein Ghostbusters fortbesteht. Und vielleicht passiert ja auch im weiteren Verlauf der Filmreihe noch was mit diesen Figuren, die auch älter werden.
Ja, eben.
Ja, die können ja dann auch irgendwann studieren und dann zu diesen Studenten werden, die uns früher immer angekündigt worden als Nachfolger der Original-Ghostbusters.
Genau.
Zum Beispiel Wolfhard und die Celeste. Die werden ja zum Beispiel alt genug, um vielleicht Ende des Films dann ihr Parapsychologiestudium anzufangen oder was auch immer.
Ja.
Ja, und dann halt im Kontext der Geschichte, wie wir sie annehmen, dass das ja. halt eben die
wollen wir da,
möchtest du da was zu sagen, oder?
Wollen wir da ganz kurz schon mal den Spoiler-Teil beginnen lassen, weil ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn wir das alles mit einbeziehen, weil das jetzt auch ganz viel meine Meinung über die Kids auch reinspielt und ich mich sonst ein bisschen gehemmt fühle, dazu argumentieren.
Da müssen wir erstmal auch die Frage stellen, ist das ein Spoiler, wenn Dan Aykroyd, ich hätte jetzt mich jetzt erstmal nur auf diese Aussage von ihm gestützt, weil er hat ja gesagt, das sind die der ist das schon Spoiler, wenn's von ihm, obwohl Aykroyd ist keine seriöse Quelle. Also der ist nein, seriös schon, aber der ist nicht offiziell. Der ist nicht offiziell. Das ist lustig. Ich habe jetzt neulich ein paar Fans drüber reden hören. Die haben halt auch gesagt, ja, wenn es vom Regisseur kommt, ist es offiziell, weil dann wird es offiziell mit uns Zuschauern kommuniziert. Wenn es vom Studio kommt oder vom Produzent kommt, ist es offiziell. Bei Dan Aykroyd weiß man nicht, weil der sich vielleicht manchmal nicht so richtig im Griff hat. Mhm. Zum Beispiel jetzt neulich bei dem Podcast, wo er Gast war. Und da sitzen
Joe
die zwei
Rogan.
Joe Rogan, da sitzen die zwei Stunden miteinander und haben dann ein, zwei Shots Wodka und quatschen so gemütlich und Dan Aykroyd vergisst sich vielleicht mal auch mal selbst und sagt ein bisschen zu viel. Und bremst sich gerade aus. Ja, der neue Ghostbusters-Film, der heißt das wird der dritte Ghostbusters-Film werden.
Ich finde das übrigens total witzig, wenn alle darauf vorbereitet wären, dass ja unser Wodka-Dan derjenige ist, der immer am meisten sich verplappert und der halt ein sehr loses Mundwerk hat,
ja.
Ihm halt immer falsche Informationen gibt, falls er doch irgendwas verrät oder so, dann sind das halt immer falsche Informationen, die sie ihm geben. Fände ich total lustig.
Das kann sein, ja. Aber ich gehe davon aus, dass er das Drehbuch durchaus gelesen hat.
Ja, ja, das bestimmt aber.
Oder wie Jason Reitman auf dem Fanfest gesagt hat, Dan Aykroyd hat jedes Drehbuch gelesen.
Ja, das muss er ja. Muss er ja, wenn er Produzent ist, dann muss er das Ding ja gelesen haben.
Ja, ja. Gut, okay, dann ist der Spoiler raus, die Warnung, und dann bist
genau.
du jetzt dran.
Dann würde ich sagen, ich hau jetzt hier so einen kleinen Spoiler-Jingle rein. Weil dann können wir jetzt mal ein bisschen freier reden.
Mhm.
Und ich würde tatsächlich auch gerne auch gleich noch diese Reddit-Theorie mit einbeziehen, weil ich das zumindest als Referenz nehme, wie könnte der Film aufgebaut sein. Und selbst wenn es jetzt nicht exakt so passiert, wie es in dieser Theorie vorausgesagt wurde, dann finde ich, kann man trotzdem gut so argumentieren, warum die Kids meiner Meinung nach auch sein müssen, damit ein neuer Ghostbusters-Film funktionieren kann.
Wir wissen nicht, dass die, also man muss auch zu der Theorie sagen, dass die jetzt zum Beispiel im Ghostbusters-Fans-Forum stark angezweifelt wird. Also die sind sich relativ einig, dass das nix ist.
Okay.
Warum wir anderer Meinung sind, kann man ja noch sagen. Ich wollte aber auch später am Ende der Sendung diese Theorie in ihrer Gänze nochmal vorlesen.
Mhm.
Weil wir haben sie im Podcast auch nur angeschnitten bisher.
Stimmt, ja.
Also, wie ist es?
Wie ist es? Auch ganz gut, Timo.
Ja, ja, erzähl einfach.
Also,
erzähl.
Ich muss dazu sagen, als so das erste Mal darüber geschrieben oder berichtet wurde, dass wohl Kids im Mittelpunkt stehen, also zwei 12-Jährige und 12, 13, 14-Jährige oder so hieß es ja, glaube ich. Und da habe ich schon so gedacht, also das war ja nachdem der Teaser kam und nachdem man so auf dieser Euphoriewelle so ganz oben geschwommen hat. Und als das dann kam mit den Kids, da habe ich erst so einen kleinen Dämpfer gespürt, muss ich sagen, weil ich dachte, oh, okay.
Mhm.
Weil ich zum einen, also ich hätte, das lag jetzt nicht daran, weil es halt unbedingt Kinder sind und ich denke, boah, Kinder, das funktioniert gar nicht in einem Film. Das ist ja Blödsinn, gibt's ja genug Beispiele, die dagegen sprechen. Es lag daran, dass ich ein bisschen Angst wieder hatte um die Reaktion von der Fanbase, weil dieses 2016er Trauma bei mir immer noch vorhanden ist und man merkt das ja auch jetzt immer noch. Es ist nicht so stark zum Glück wie damals, aber es gibt ja immer noch ganz viel Gegenwehr von vielen Leuten, die sagen, ah, Kinder in Ghostbusters, das funktioniert doch nicht, was sollen die mit Protonbags rumlaufen, das ist doch alles Blödsinn und so.
Das wird der nächste Reinfall und so ein Zeug.
Ja, genau, das wird ja jetzt schon von vielen vorhergesagt. Und deswegen hatte ich da so ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich dachte, das ist schwierig, weil das wirkte erst wie so ein Versöhnungsprojekt mit den Fans und jetzt mutet man den Leuten das zu. Und ich habe sehr gezweifelt, weil ich dachte, ist das so clever? Und andererseits kannst du keinen neuen Ghostbusters-Film machen, wo jetzt wirklich nur der alte Cast nochmal wiederkommt und eine Rolle spielt. Weil ich der festen Meinung bin, dass es nicht mehr gut funktionieren kann, die einfach so zu zeigen. Denn wir müssen ja einfach auch wieder in die Geschichte oder zumindest in diese Welt irgendwie einsteigen. Wir waren jetzt Jahrzehnte aus dieser Welt raus, wenn man jetzt mal die Cartoons und die Comics wegnimmt. Und wir konzentrieren uns rein auf dieses Filmuniversum. Dann wissen wir gar nicht, was in diesen ganzen Jahrzehnten da abgelaufen ist, was passiert ist, wie es mit der Firma Ghostbusters weiterging. Mhm. Und wenn ich jetzt diese Reddit-Theorie als Grundsatz nehme oder mir zumindest auch vorstelle, dass es keinen Sinn machen würde, jetzt nochmal zu zeigen, ja, die Firma ist schon wieder baden gegangen und die sind schon wieder in Vergessenheit geraten. Das würde nicht nochmal funktionieren, weil dann fängt der Film schon wieder an, mit einer Struktur zu Werke zu gehen, die wir halt schon kennen. Und der Film muss eigenständig genug sein, damit er halt auch für, sag ich mal, neues Publikum funktionieren kann. Denn natürlich ist das Ziel, dass man sich auch so ein bisschen mit der Fanbase wieder versöhnen möchte und ein Projekt machen möchte, das halt die Fans zufriedenstellt. Aber gleichzeitig möchtest du dir auch ein neues Publikum erschließen und möchtest dieses Franchise für eine neue Generation spannend machen und möchtest ja auch, dass das Franchise weiterlebt, so abseits von Merchandise.
Genau.
Und deswegen finde ich, wäre es absolut notwendig zu zeigen, dass die Firma immer noch am Start ist und auch, dass die Helden nicht in Vergessenheit geraten sind, sondern dass die halt immer noch als Helden gelten und einen Kult generiert haben.
Das ist absolut.
Denn das ist ja auch die Parallele zum realen Fandom. So ist ja die Marke Ghostbusters für uns präsent immer noch. Wir haben nichts mehr an Filmprojekten, die diese Geschichten weitererzählt haben. Und trotzdem sind uns die Helden halt immer noch so im Gedächtnis und wir feiern die immer noch und sie sind halt Kult für uns.
Ja.
Ich fände das cool und das finde ich müsste auch in dem Film so sein, im neuen Film, dass die da einfach auch immer noch als Kult gelten. Und was liegt denn da näher, als Kinder zu nehmen, die halt auch natürlich ein jüngeres Publikum ansprechen, zumindest dann auch für die quasi die Identifikationsfiguren sein können, aber gleichzeitig bringen die auch ganz viele frische Ideen mit rein. Ich meine, die haben eine ganz andere Sichtweise als diese alten Herren auf Dinge, die in diesem Film passieren könnten.
Ja.
Und dadurch bringst du natürlich auch frischen Wind da rein.
Absolut, das ist eine neue Dynamik halt.
Genau.
Zwischen den Figuren. Das ist halt auch, was ich halt so kenne, wenn ich so meine Geschichten schreibe. Du bringst neue Figuren rein und die interagieren neu. Die interagieren ja auch nicht nur miteinander, sondern auch mit den Alten dann.
Genau.
Wahrscheinlich am meisten mit Ray, nehme ich an. Und es ist halt einfach, was Neues, Frisches. Und es gibt so viele tolle Filme. Was ich mir immer anhöre so von Leuten, die besorgt sind, ist, ja, ich möchte nicht, dass das sowas wie Gänsehaut wird.
Mhm.
Also diese Jack Black-Verfilmung der Kindergruselbücher, das ist ja so eine Serie, Gänsehaut gewesen. Und das ist das schlimmste Beispiel, was man sich nehmen kann. Nämlich so ein trivialer, doofer Hollywood-Kinderfilm, den man so nebenbei mal konsumieren kann und den man dann anschließend wieder vergessen hat. Und ich frage mich immer, warum machen sich die Leute denn nicht die Mühe und nehmen die unglaublich vielen Beispiele für Filme mit Kindern, ich sag bewusst Filme mit Kindern statt Kinderfilme, die unglaublich toll funktioniert haben.
Ja,
wie zum Beispiel dieser, man sagt immer Stranger Things. Ja, das ist natürlich das allererste, was einem einfällt, auch wegen Wolfhard. Oder sowas wie Super 8.
Kennst du Super 8? Beispiel, ja.
Ja, das ist auch das halt irgendwie, oder
ich finde S, also gerade der erste Teil ist auch ein extrem gutes Beispiel.
Genau, genau. Es ist zwar keine Komödie, aber es ist ein gutes Beispiel für einen Film mit Kindern im Fokus, die sich irgendeiner paranormalen, übernatürlichen Bedrohung stellen müssen. Und es ist nicht albern. Es ist kein Kinderfilm.
Und die Kinderfiguren sind halt auch keine Klischees.
Richtig, richtig. Ja, absolut. Ja, oder solche Sachen wie, weiß ich nicht, die Goonies oder so, wobei die Goonies natürlich auch schon wieder ein Kinderfilm ist, aber...
Aber auch der hat ja seine erwachsenen Momente durchaus, in denen sich die Kinder auch behaupten können.
Ja, das stimmt. Das stimmt. Es macht Spaß und ist turbulent und ist... Ja, zumindest würde ich ihn mit in die Beispielliste mit reinnehmen, weil der eben sehr beliebt ist und die Leute verstehen dann vielleicht, worauf man hinaus will. Und dann ist es, ja, ich finde das so ganz toll, wir haben die Spoiler-Meldung rausgegeben, also beschwert euch nicht. Und es heißt ja, und da sind sich ja so ziemlich alle einig, dass das die Nachkommen von Egon sind. Mhm. Und ich finde das ganz lustig, weil Egon ja derjenige in Ghostbusters 2 ist, der ausdrücklich betont, das Protonenpäckchen ist kein Spielzeug. Und ich eine unglaubliche Ironie, eine spielerische Ironie, ausgerechnet seine Nachkommen im Kindesalter dann Protonenpäckchen in die Hand zu geben.
Genau.
Ja, das ist brillant. Naja, okay, das Protonenpäckchen ist kein Spielzeug, aber welchen Kindern willst du es denn sonst geben als den Kindern von Egon?
Richtig.
Ja? Und wir wissen ja auch schon, dass McKenna Grace zum Beispiel sehr gescheit sein soll. Also die ist ja, was weiß ich, vielleicht ist es die Inkarnation von Egon, die Wiedergeburt oder so.
Es klingt ja wirklich in der Charakterbeschreibung, die wir erkennen, die ja sogar, glaube ich, auch von Jason direkt kam, ist sie ja ein kleiner Mini-Egon sozusagen vom Verhalten her.
Ja. Ja, und also das funktioniert für mich ausgezeichnet. Und ein ganz großer Punkt für mich persönlich ist halt, das muss man nicht so sehen, aber ich sehe das so, ist halt, ich erinnere mich an meine eigene Kindheit, als ich in dem Alter war, als ich 11, 12, 13 war und mir gedacht habe, boah, wäre das geil, wenn ich Ghostbuster sein könnte. Und das sind wir, das ist das innere, mein inneres Kind ist da dargestellt. Das ist eine Visualisierung meines inneren Kindes, das ich immer noch in mir trage von früher, dass ich unglaublich gefreut hätte, wenn es die Möglichkeit hatte, ein echtes Protonenpack zu bekommen. Wie der kleine Bruder von Bobby Brown in Ghostbusters 2, der auch eins haben wollte, aber hat leider keins bekommen. Ja,
ja, schade.
Und das funktioniert gut. Und deswegen denke ich, der Kontext ist wichtig. Wir müssen uns fragen, in welchem Kontext kommen die Kinder denn da vor? Weil wir haben alle gleich reagiert. Ich habe auch im ersten Moment gesagt, oh, mit Kindern, das ist schwierig. Das ist schwierig erstmal in Hinsicht auf das Publikum. Ich weiß nicht, ob die da jetzt nochmal drauf eingehen würden nach dem Flop mit den Damen. Aber auch für mich persönlich im ersten Moment. Ich habe das genauso empfunden wie du. Ich habe gedacht, ich wusste auch nicht, ob das für mich klappen wird. Weil man ist so voreingenommen. Kinder gleich Kinderfilm. Das ist eine einfache Rechnung. Aber es muss eben nicht so sein. Es gibt unglaublich viele gute Filme für Große, die halt Kinder in den Hauptrollen haben.
Richtig. Und was wir natürlich auch bei dieser ganzen Diskussion nicht außen vor lassen dürfen, ist ja, dass es eben auch erwachsene Figuren gibt, die wichtige Rollen spielen werden. Also wir wissen zum Beispiel, Paul Rudd wird ja als Lehrer und Seismologe einen wichtigen Part, denke ich mal, in dem Film haben. Vielleicht wird er sogar eine Schlüsselfigur sein. Das wissen wir nicht so genau. Aber der wird, denke ich, schon eine wichtige Rolle spielen. Und natürlich die Mutter, Carrie Coon, wird sicherlich auch im Mittelpunkt stehen und wird einen wichtigen Part haben. Und das sind halt Dinge, die dürfen wir auch nicht vergessen. Die Kinder sind nicht alleine und gründen die Firma neu oder so, sondern
das ist richtig, ja.
Wir werden höchstwahrscheinlich eben dieser Familie folgen, wie sie in diese Stadt kommt und sich da diese Geheimnisse entschlüsseln. Und ich denke mal, dass in deren Verlauf dann eben auch ganz organisch eben auch die alten Charaktere mit reinkommen in diese Geschichte. Und mir kam übrigens neulich ein Gedanke, als ich so ein bisschen in Foren rumgelesen habe, was sich die Leute eigentlich so wünschen und was sie sich nicht wünschen von dem neuen Film. Und ich fand das ganz spannend, dass sich viele gewünscht haben, dass der Film nicht nochmal die Struktur wiederholen darf, die Ghostbusters 1 und 2 hatten. Wir wissen ja, Ghostbusters 2 hat ja eigentlich die Struktur vom ersten wiederholt. Mhm. Und das wollen die Leute nicht. Dann gibt's aber auch wieder Leute, die sagen, das ist ja auch aber Ghostbusters. Ich möchte das sehen, wie die sich wieder zusammenfinden und wieder in die Rolle reinkommen müssen. Und da, finde ich, sind die Kids einfach die geilste Lösung, die du haben kannst. Denn selbst wenn wir jetzt in einer Geschichte sind, wo die Firma expandiert hat und wir viele Teams haben und so weiter, wo vielleicht wird man da auch mal was von sehen als Beispiel, ich weiß es nicht, haben wir gemerkt bei bisherigen Skriptentwürfen, zum Beispiel dieses von Max Landis, die Geschichte, ja, wo man mehrere Teams hatte, das ist so schwierig, da gute Figuren zu finden. Gerade eben, wenn du diese verschiedenen Franchises hast und so, funktioniert das nicht so gut, weil du dich entweder auf ein Team fokussieren musst, was dann schade ist, weil du natürlich die anderen Teams außen vor lassen musst. Mhm. Und gleichzeitig mehrere Teams reinzuholen, ist wieder zu unübersichtlich und du kannst nicht die Figuren organisch auskleiden, ausbilden, ausschreiben, wie auch immer. Mhm. Und da kommen die Kids ins Spiel. Und die Kids sind, finde ich, an dem Punkt, wo eigentlich die alten Charaktere im ersten Film waren. Denn die können die erste Geisterjagd noch mal erleben. Die können das erleben, sich mit dem Equipment vertraut zu machen, mit dem alten, bekannten Equipment, das vielleicht auch im Film einfach in der Firma gar nicht mehr up-to-date ist. Aber es ist halt das, was sie dann in dieser kleinen Stadt zur Verfügung haben, weil sie es da in dieser Scheune finden.
Sehr guter Punkt,
Und super. Deswegen, das ist für mich ist das notwendig, dass wir diese Kinder haben müssen, denn das würde einfach mit einem neuen Team, mit neuen Angestellten, die erwachsen sind, gar nicht so funktionieren, weil die Firma halt inzwischen an dem Punkt wäre, wo das gar nicht mehr spannend wäre, das zu erzählen. Und mit den Kindern kannst du genau das machen.
Das stimmt. Also, das kann man ja vorwegnehmen in diesem, zum Beispiel in diesem Reddit-Entwurf, ob da was dran ist oder nicht, da steht ja auch, dass die Ghostbusters eine größere Firma sind und expandiert sind und die haben dann Ableger hier und da und da.
Genau.
Aber tatsächlich, wenn ich mich jetzt darauf fokussiert hätte und hätte gesagt, okay, für den nächsten Film konzentrieren wir uns auf das Team in Michigan. Und die haben irgendwelche modernen Autos und das sind vier neue Personen, die ich nicht kenne und für die ich mich nicht interessiere. Die haben keine Connection zu den Original-Ghostbusters. Es ist ein völlig neuer Ansatz halt irgendwie. Nee, das ist schon richtig. Das ist ein ganz genialer Punkt. Weil die haben sich ja auch dann irgendwie Hightech-Waffen, moderne und was weiß ich nicht alles. Und dann kommen wir halt, im besten Fall wird halt vielleicht an der Wand so ein alter Protonenstrahler hängen. Aber die können ihn jetzt tatsächlich auch benutzen.
Genau.
Und haben eine persönliche Ebene zu den Originalen. Das ist eine persönliche Geschichte. Sehr schön, sehr schön. Und das rechtfertigt dann, kann die jugendlichen Darsteller rechtfertigen.
Eben.
Die das dann alles mit Kinderaugen neu entdecken.
Und das war halt auch was, ich habe mir auch nochmal diese ganzen geleakten Bilder angeguckt. Und es gab ja dieses Bild, wo wir diese Geisterfalle auf Rädern gesehen haben. Hm. Ich meine, wie geil wäre es denn, wenn die Kinder das so gebaut hätten, wenn die das so zusammengebastelt hätten?
Ja,
ich meine, die absolut. Wir wissen, dass, ich weiß nicht, ob es der Charakter von McKenna Grace war oder der Finn Wolfhard-Charakter, der technisch versiert ist und viel mit Gerätschaften experimentiert und so. Oder?
Ich glaube, der Kleine ist das. Ich glaube, der Logan Kim,
ne?
Aber das passt ja total. Ich meine, Logan Kim, der kleine Bub, und der macht dann eine ferngesteuerte Geisterfalle.
Ja, das ist doch total geil. Und das sind halt Sachen, das, wie gesagt, dann das sind doch wir als Fans früher gewesen. Wir hätten alles dafür gegeben, dass wir diejenigen gewesen wären, die in einer alten Scheune diese ganzen Sachen finden und damit rumbasteln dürfen und auf Geisterjagd gehen können. Ich meine, wie geil ist das bitte?
Ja, absolut. Das ist wirklich so. Und man darf ja nicht vergessen, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach, du hast so gut vorgelegt.
Entschuldige.
nein, das ist ja total toll gewesen.
Ich wollte jetzt aber nicht den Wind aus den Segeln nehmen.
Damit. Nee, hast du nicht.
Okay.
Alles gut. Und man darf ja nicht vergessen, dass dass zwei von den Kindern halt auch ein bisschen älter sind. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass vier kleine Kinder da irgendwie im Fokus stehen, sondern das ist sehr, sehr, sehr gut gemischt. Du hast die Älteren, also die Erwachsenen, du hast die ganz Alten, du hast junge Leute um die 20, dann hast du junge Leute um die 13, 14. Also das ist sehr schön.
Deswegen, sehr schön. Also ich denke, das ist die beste Lösung. Und weil ja auch viele sagen, ja, wie man meine, wenn das jetzt eine neue Filmreihe wäre, man könnte auch die verschiedenen Teams begleiten und so. Ja, aber das würdest du nicht in einen Film kriegen. Und ich fände das auch als Filmreihe nicht spannend, weil dann sind wir an dem Punkt, da greife ich jetzt das auf, was wir vorhin gesagt haben, nämlich mit Bill Murray, dass er ja verhindert hat, dass es so eine Reihe an Ghostbusters-Filmen gab, so ja. Ghostbusters 15 und so. Ja. Da wären wir nämlich genau irgendwann an dem Punkt gewesen. Da hätte man auch den Staffelstab übergeben müssen und dann wären wir da gewesen, dass es auch immer wieder neue Geschichten hätte geben müssen, die Firma expandiert wäre und dann hätte man verschiedene Teams in verschiedenen Orten begleitet. Man wäre an dem Punkt gewesen, wo man sagt, ah, man muss sich immer wieder neue Figuren gewöhnen und es ist so schwierig. Und
mir ist noch eingefallen, was eben weg war, wenn ein Junge wie Logan Kim zum Beispiel oder auch Finn Wolfhard oder so, wenn die dann in der Scheune dieses Zeug entdecken, dieses alte Protonenpack, die können dieses Protonenpack mit derselben Achtung und Ehrfurcht betrachten, wie wir alten Fans das tun.
Ja, stimmt.
Ja, die sagen, boah, das ist ein originales Protonenpack, boah, von damals noch, boah, heftig. Und wer hätte das gedacht, dass das hier steht? Und das ist eine Ehrfurcht und eine Begeisterung, mit der wir uns in unserem Alter dann auch nochmal identifizieren können. Wohingegen einer, der in der modernen Ghostbusters-Firma in, ja, wie gesagt, in Michigan irgendwo arbeiten würde, das total abtun würde mit, ach, das alte Scheißding, weißt du, wir haben mittlerweile viel bessere.
Ja, genau.
Und das ist natürlich was ich als Altfan überhaupt nicht hören möchte. Also kann ich mich über diese Kinder wieder identifizieren, aber ich muss mir halt auch ein bisschen Mühe geben.
Genau.
ja, irgendwas wollte ich noch sagen, aber das, war das, was mir vorhin entfallen ist.
Schön. Okay. Nee, aber das ist auch ein guter Punkt, weil, wie gesagt, die Kids können wirklich für junge Zuschauer so ein bisschen die Augen sein und die Identifikationsfiguren und gleichzeitig für uns. Und das ist so ein total genialer Schachzug von Jason Reitman.
Ja, die sind das Sprachrohr für unsere Emotionen, wenn wir im Kino als alte Fans diesen ganzen alten Elementen wieder begegnen.
Ja, genau.
Ja, keine Ahnung, kleines Kind sieht Peter Venkman. Oh, boah, das ist ja, Peter Venkman.
Ja, das ist doch total geil. Ich meine, das sind wir Fans sozusagen, die über diese Figuren in diesen Film geholt werden.
Ja. Das ist, und jemand, der vielleicht in diesem Kosmos schon seit ein paar Jahren selbst als Ghostbuster arbeitet, in einer anderen Filiale, der sagt sich, okay, ja, Peter Venkman, den habe ich schon 1000 Mal gesehen.
Ja, klar, ja, keine Ahnung.
Der Mitarbeiterversammlung oder keine Ahnung.
Der kommt auch immer wieder mal vorbei. Und, ja. Ich weiß nicht, da glaube ich, gehen wir jetzt ein bisschen von den Kids weg. Aber auch ein wichtiger Punkt, finde ich, ist ja, warum wir eben auch neue Figuren haben müssen im Film, ist ja nicht nur, dass die Alten jetzt zu alt sind, um nochmal mit Protonenpacks actiongeladen durch die Gegend zu laufen. Aber es ist ja nun mal auch in dieser Filmwelt so viel Zeit verstrichen. Und wie doof, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber wie doof wäre es denn, wenn wir Dr. Venkman, Dr. Stance und Dr. Spengler, also in Anführungszeichen, und den Herrn Zedmore immer noch rumlaufen sehen würden, die immer noch diesen Drecksjob machen müssen. Ja, ich meine, wenn die Firma expandiert, natürlich machen die das irgendwann nicht mehr selber und haben Leute, die das machen. Warum auch nicht? Ich meine, die haben die Welt oft genug gerettet. Ja,
die haben ihren Soll erfüllt.
Ja, eben. Und trotzdem sind sie ja noch im Game, sag ich mal. Und weiß ich nicht, du kannst sie so halt wahnsinnig gut wieder ins Boot holen und trotzdem diese kleine Geschichte involvieren. Und das finde ich halt so schön. Und deswegen, auch wenn jetzt diese Reddit-Theorie vielleicht nicht wirklich stimmt, aber trotzdem kann ich mir vorstellen, dass das im Film so läuft. Und ich fände so tatsächlich auch die beste Lösung. Lass die Firma bitte nicht wieder in Vergessenheit geraten sein oder baden gegangen sein. Das hatten wir schon mal.
Genau, ja. Absolut. Nee, das ist ja auch irgendwas, das kann man ja behaupten in dem Film. Hey, es gibt, das ist eine große Unternehmung mittlerweile, es gibt viele Filialen verteilt über das Land. Und dann, wenn das erstmal etabliert ist, könnte man später vielleicht über eine TV-CGI-Serie oder so diese verschiedenen.
Zum Beispiel, ja.
Dinger behandeln halt irgendwie. Und da ist das dann völlig in Ordnung, denke ich. Und wir aber jetzt erstmal Konzentration auf diese Figuren und auf die persönliche Geschichte, wo ich halt auch wirklich ein paar Emotionen rausholen kann und Identifikation.
Richtig, ja. Und wir wissen ja auch, das ist ja schon durchgesickert, dass es ja eine Comic-Reihe geben wird, die ja die Geschehnisse davor erzählen werden, vor diesem Film.
Da freue ich mich so drauf.
Ja, ich mich auch. Und ich gehe mal davon aus, dass da wahrscheinlich das auch erzählt wird und dass wir da sehen werden, dass diese Firma expandiert. Das ist ja im Prinzip auch schon ein bisschen in der momentanen Serie von Eric Burnham und Dan Schöning so. Da hat man ja auch inzwischen die Chicago Ghostbusters.
Ja, also das wäre natürlich, fände ich, so den ultimativen Insider-Fanservice, wenn die ganze IDW-Comic-Reihe nicht aufgehoben werden würde, sondern man das schon irgendwie so miteinander in Einklang bringen kann.
Ich glaube,
weißt du, wenn einfach nichts im Film behauptet wird, ja, was irgendwie sich beißt mit den Comics.
Genau. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass man das auch so machen wird. Denn wenn Jason so ein Gremium gebildet hat und wirklich so viele Leute mit ins Boot geholt hat, die er befragt hat und die ein bisschen mitgewerkelt haben an dem Ton dieses Films und so. Ich glaube schon, weil Dan Aykroyd sich ja auch schon mehrfach geäußert hat, dass er die Comics auch mag und dass das toll findet, wie da die Geschichten weitergesponnen werden und so. Ich fände das wirklich schön, wenn man da auch merkt, okay, das kann tatsächlich passiert sein. So, ich meine, wir sind ja jetzt nun im Comic in einer Zeit, wo wir noch weit entfernt sind von Geschehnissen, die jetzt eben im neuen Film passieren können.
Genau, ja. Das ist so. Ich fände es auch schön, als kleines Statement von ganz oben, so nach dem Motto, ja, die Comics gehören durchaus zum Kanon.
Ja.
Dazu. Gerade weil es halt auch viele Leute gibt, die das komplett links liegen lassen und eigentlich sträflich missachten, muss man wirklich sagen, gerade bei den Comics, noch nicht bei dem, den wir heute besprechen werden, der ist ja noch nicht so richtig da drin, nur so halb, aber später bei der regulären Reihe und dem, was dann danach kam, also das kann ich absolut in meinem Kopf in Einklang bringen mit dem Filmuniversum. Ja,
ich meine, wir haben auch auf den Heften hinten drauf immer dieses Ghost Corps Logo und wir wissen ja, dass ja die nun das auch so ein bisschen mitverwalten und die haben das natürlich auf dem Schirm. Und ich glaube, meine auch Ivan Reitman hat irgendwann mal gesagt, dass er das auch so ein bisschen als Secondary Canon ansieht oder zumindest durchaus sich vorstellen kann, dass das so fortgeführt wird oder werden kann, die Geschichte und so. Von daher, also es gibt ja genug Menschen, die da involviert sind beim neuen Film, die das auf dem Schirm haben, dass es die Comics gibt und dass sie beliebt sind.
Wir werden sehen, wie es kommt, also. Ist auch kein Weltuntergang, wenn es nicht so ist, aber es wäre sehr schön.
Eben. Aber ja. Ich finde bisher alles, was wir über den Film wissen, und das habe ich schon ganz oft gesagt, aber ich wiederhole es immer gerne. Alles, was wir bisher haben an Informationen, das wirkt alles so wunderschön durchdacht, so organisch und steckt so voller Liebe, dass ich mir einfach absolut nicht vorstellen kann, dass dieser Film scheitern wird und dass der Film nicht gut wird.
Ja, das ist. So ist es. Du?
Ja, bitte.
Wollen wir jetzt, wo wir gerade über die Comics ein bisschen geredet haben, rüber switchen?
Aber sowas von.
In unseren kleinen Buchclub oder in den Race Occult Books.
Genau.
Und dann kommen wir später nochmal auf den Film zu sprechen, wo wir dann diese Reddit-Theorie beleuchten und im Hinblick auf das, was Jason Reitman gesagt hat neulich.
Das finde ich eine sehr gute Idee, so machen wir das.
Ja. Gut.
Race Occultics. Bis 7 Uhr Wochentags, samstags bis Mitternacht. Danke sehr.
Ja, Race Occult Books heute. Wir haben ja letztes Mal schon über The Other Side gesprochen vom IDW Verlag. Und ja, ich habe auch immer noch Kopfschmerzen davon.
Das ist ja scheiße.
Ja, wir waren, sagen wir es mal so, wir waren nicht sehr begeistert.
Nee. Also ich kann dir eins sagen, ich als der Ghostbuster-Fan, der ich bin, also ein 17. Mal lese ich mir das nicht durch, du. Bis hierhin und nicht weiter. Sehr
gut. Ja. Gut, dann reden wir doch mal.
Also, IDW hat damals die Other Side rausgebracht. War scheiße, hat sich aber gut verkauft. Das war das Gute daran. Dann haben sie einen zweiten Vierteiler angekündigt. wieder sehr experimentell. Mhm. Und der heißt Displaced Aggression.
Genau.
Worum geht's da eigentlich, Danny?
Ich habe das letzte Mal zusammengefasst, du machst das heute.
Nein, ich will nicht. Du machst das so schön, weil ich letztes Mal so viel geredet habe. Deswegen genieße ich das heute, dir ein bisschen zuzuhören.
Ja, ich habe heute schon so viel geredet.
Ja, eben, das ist deine Runde heute. Okay.
Also ich fasse das mal spoilerfrei zusammen. Wir steigen bei Displaced Aggression quasi mitten ins Geschehen ein, befinden uns im Wilden Westen und finden heraus, dass die Ghostbusters beim Kampf gegen den Dämonen Kozarei oder Kozarei, wie auch immer.
Weiß keiner den alten Sumerischen, die Betonung da.
Ich sag Kozarei, sonst denken alle, ich meine Ray und der hätte irgendwie so eine geheime Identität oder so.
Okay.
Gut, jedenfalls wurden sie bei dem Kampf gegen diesen Dämonen, der übrigens der Vater von Gozer ist,
ja,
in der Zeit verstreut, um zu verhindern, dass sie ihn bekämpfen, besiegen können. Denn Kozarei hat befürchtet, dass der Tod nicht ausreicht, um die Ghostbusters aufzuhalten. Finde ich eine sehr schöne Aussage eigentlich im Kern. Naja, und nun finden sich die vier Geisterjäger in der Zeit verstreut. Winston steckt immer noch in der Gegenwart fest. Und Peter hat es in den Wilden Westen verschlagen, während Ray im Mittelalter festhängt und Egon ist in einer Zukunftswelt, in einer ziemlich obskuren, gelandet. Und ja, im Wilden Westen sehen wir zum ersten Mal, dass Peter als Geisterjäger aktiv ist immer noch und sich sein Protonenpack so ein bisschen Wildwest-Style umgebaut hat. Also er hat halt aus den gegebenen Sachen versucht, irgendwas zu machen, was er eben noch nutzen kann. Und wir begegnen einer neuen Figur, die plötzlich auftaucht, die sich als Rachel Angleiter vorstellt.
Na, ja? Schätzelein.
Na, hallo.
Auch hier.
Ich bin der Jürgen 50.
Ja, genau.
Ich bin der Peter 40. Ja, die halt auftaucht und sich als
Studentin von Egon, ja.
Genau, vorstellt und eben von diesem Schicksal der Ghostbusters gehört hat und sich daran gemacht hat, das Equipment aufzurüsten und den Ecto 1 zum Ecto 10 umzubauen, der jetzt eben auch durch die Zeit reisen kann. Und sie sammelt jetzt die Ghostbusters wieder ein, um Kozarei aufzuhalten.
Ja.
Das ist so die grobe Story.
Dann kommen sie alle an in eine apokalyptische Gegenwart.
Ja, furchtbar, oder?
Die Hölle auf Erden. Ja. So, vorneweg mal. Ich fand dann den Comic immer noch im Ton daneben, weil diese ganzen Zeitreisegeschichten, die bringe ich nicht so in meinem Kopf in Einklang mit dem Ghostbusters-Kosmos, den ich so mag. Aber ich habe es trotzdem genossen, weil ich halt auch für mich sagen konnte, okay, ist nur ein Comic. Das ist das, was ich bei den neuen Comics nicht mache. Da fällt es mir zum Glück nicht so schwer. Da kann ich sagen, okay, gehört dazu. Hier konnte ich sagen, ist nur ein Comic, aber dafür, für sich betrachtet, war es unterhaltsam.
Ja.
Ja. Definitiv. Und es war zumindest auch frisch durch diese neuen Ansätze. Ob es jetzt hundertprozentig zu dem Ghostbusters, was ich bisher kannte, gepasst hat oder nicht, ist wieder was anderes, aber waren frische Ansätze. Ich mochte die verschiedenen Plätze, an denen das gespielt hat, auch verschieden gern. Diese Wildwest-Eröffnung fand ich nicht so toll. Ich bin auch nicht so ein Wildwest-Fan und ich traue es Peter Venkman auch nicht zu, die Ausrüstung dementsprechend zu modifizieren, dass das da irgendwie alles funktioniert und dass er das warten kann, das glaube ich nicht. Und ja, Peter ist natürlich der Coole, aber der war mir ein bisschen zu schlagfertig in der Geschichte. Aber dann, das war so ein radikaler Beginn, dass ich dann umso besser in den Rest der Story später kam.
Mhm. Ja. Also ich finde eigentlich das Wildwest-Szenario ganz cool und es gefällt mir eigentlich auch mit am besten, muss ich sagen.
Oh, okay.
Weil ich finde, das zum einen, wie das Protonenpack von Peter umfunktioniert wurde, halt, dass es wie so eine Winchester aussieht und so halt wirklich mit Zeugs aus dieser Zeit zusammengeschraubt ist, finde ich eigentlich ganz cool. Und auch diese Idee mit dieser Geisterbande, die da diese Postkutsche überfällt zu Beginn, dann der Geisterzug, den fand ich auch super. Ich fand dieses Panel, das geht ja über die ganze Seite, wo dieser Zug zum ersten Mal auftaucht, wo die ganzen Geister dann da rausspringen, das fand ich richtig toll in Szene gesetzt. Hm. Und ich muss auch sagen, ich finde das zeichnerisch ganz, ganz cool. Mag ich viel lieber als The Other Side, weil ich hier tatsächlich auch die Charaktere gut erkenne und sie ja, gut getroffen sind.
Das stimmt. Der Illustrator, ich weiß nicht, wie er hieß. Ich bin jetzt wieder schlecht vorbereitet.
Das ist, aber ich habe ja Ilias Kyriazis.
Der Danny ist schneller als ich, obwohl ich das Paperback jetzt hier vor mir liegen
habe. Tja, ich bin eben prepared.
Ja.
Ich guck gerade, was der alles gemacht hat, so Comic-mäßig, aber das sind Sachen, die ich gar nicht kenne. Also Secret Identities von 2016 sehe ich hier. G.I. Joe, First Strike hat er zum Beispiel gezeichnet.
Dass das an mir vorbeigegangen ist.
Das G.I. Joe, oder?
Mhm. Hm.
Ist ja auch gerade auch ja. Ein G.I. Joe und Transformers Crossover hat er gemacht und Mask First Strike. Comic.
Okay.
Mask.
Naja, ich fand das zweite Heft fand ich dann also hat mir am besten gefallen. Ich mochte das ist ja am Hofe von König Arthur. Mhm. Und die Geisterjäger, also Peter und Rachel, die neue Figur besuchen, also wollen Raider abholen. Und dann besuchen sie Camelot. Und dann gibt es am Ende eine Auseinandersetzung mit Morgan Le Fay. Das ist auch so eine, glaube ich, die gehört auch zu der Artus-Sage dazu, ja. Und ist irgendwie die Halbschwester von König Artus, mit der irgendwie noch was am Laufen hatte, aber früher hat man das nicht so ernst genommen. Da war man nicht so penibel. Und das fand ich schön, die Geschichte hat mir gut gefallen, weil ich mag ja auch starke Frauenfiguren total und da habe ich halt eine starke Antagonistin gehabt. Und ich mag ja auch Rachel, das finde ich das Allertollste an der Serie.
Ja, die ist wirklich fantastisch.
Das ist wirklich, wirklich cool. Also das ist ja die hat so eine Punk-Attitüde und so einen coolen schwarzen Anzug halt und die hat's halt drauf. Und dann hat sie halt auch diesen Hintergrund, ich muss das jetzt spoilern, wir müssen ja drüber reden.
Ja, mach doch.
Und sie ist ja die Halbschwester von Goza.
Mhm.
Ist das richtig?
Ja.
Oder ist Goza der Onkel gewesen?
Nee, sie ist die Halbschwester.
Sie ist die Halbschwester von ja. Goza, weil ihr Vater, dieser Goza Rai halt, der hatte irgendwas mal was mit einer sterblichen Frau. Und deswegen hat sie halt auch Dämonisches in sich und ist dann, das ist die eigentliche Auflösung, ist, deswegen war sie auch in der Lage, den Ecto 1 so zu modifizieren, dass sie in der Zeit reisen konnte und das alles machen konnte, aber sie hat das so ein bisschen verborgen, hat das nicht direkt erzählt, weil sie befürchtet hat, dass die Geisterjäger ihr dann halt irgendwie kein Vertrauen schenken.
Mhm.
Und ja, die finde ich ganz toll. Ist ja auch die Figur, die dann später nochmal aufgetaucht ist als kleines Bonbon in der regulären Serie, dann in Crossing Over, 10 Jahre später.
Genau.
Wo sich alle gedacht haben, wer ist das? Aber ich fand's schön.
Ich fand das auch toll, weil die Figur tatsächlich auch mal ein bisschen Tiefe hat. Und ich finde sie wirklich gut geschrieben. Und da muss man mal den Autor hervorheben. Das ist nämlich Scott Lobdell. Und Scott Lobdell wird jetzt Comic-Fans natürlich ein Begriff sein.
Natürlich.
Ja, Timo, komm. ist für so viele Marvel- und DC-Stories bekannt. Diese X-Men Onslaught Crossover-Sachen von Marvel hat er geschrieben. Er hat zum Beispiel Hell on Earth von Superman, war das eine neuere Story im Rahmen dieser New 52-Ära hat er geschrieben. Superboy hat er nochmal neu wiederbelebt und das ist, also ich finde, der hat wirklich eine richtig gute Schreibe, was auch Figuren angeht. Die haben bei ihm einfach auch charakterlich Tiefe. Und deswegen stechen für mich, wo ich hier gerade diese Story-Übersicht habe, was er alles geschrieben hat, das sind alles Sachen, die finde ich im Kosmos der Comics eben auch gerade dieser Superhelden-Sachen sehr hervorstechen, weil sie eben viel mehr Tiefe haben.
Mhm. Ja, das merkt man auch total. Gerade bei ihr halt,
ja,
bei der Figur. Ich finde die total gut geschrieben. Das ist einmal, hilft sie ja, das wird ja am Ende so ein bisschen klar, als dann ihr Hintergrund halt beleuchtet wird und sie dann das halt erzählt. Das passiert aus so einem Schuldgefühl raus.
Mhm.
Sie fühlt sich halt schuldig, weil sie irgendwie dieser dämonischen Familie entspringt ein wenig und sie will dann so ein bisschen Frieden mit sich finden und findet sie ja dann auch am Ende in dem dramatischen Finale. Und ich mag auch vorher dieses Zusammenspiel gerade mit Peter, weil sie und Peter, die teasen sich ja die ganze Zeit so ein bisschen.
Mhm.
Also es ist ja nicht so, dass da so eine kitschige Liebesgeschichte ist, sondern da funktioniert so hin und her, so.
Mhm.
Das ist sehr schön. Und deswegen auch das Finale, das nicht aus dem Nichts kommt, sondern schön aufgebaut wurde, wo die sich dann aussprechen und ich erzähle das, oder? Ich kann darüber reden.
Ja, komm, lass komm. Knacken.
Weil die, also der Cosa Rail, der baut ja in dieser Höllenlandschaft, die New York geworden ist, dann Stonehenge neu auf, um ein Portal halt zu öffnen. Es müssen immer Portale geöffnet werden.
Natürlich.
Dass die Menschheit dann reingesogen wird und im Austausch kommen ganz viele Dämonen raus und so. Und die müssen also dieses Stonehenge zu Fall bringen. Und das schaffen sie dann auch. Und die ganzen Geister werden dann quasi zurück in die Unterwelt verfrachtet und lösen sich auf. Und sie löst sich dann natürlich auch auf, weil sie dann auch dämonisches Blut in sich trägt. Und dann gibt es einen kleinen theatralischen Abschied.
Genau.
Ja, sehr.
Ich muss sagen, ich finde diese Kussszene unnötig, die hätte ich nicht gebraucht. Ich fand das eigentlich, das wirkte so organisch und so schön geschrieben, wie Peter und sie so sich so annähern und auf einer Wellenlänge auch anscheinend liegen und so. Das fand ich, wirkte total schön, die passten richtig gut. Aber mir war dieser Kuss zu Hollywood-mäßig irgendwie. Das war so am Schluss muss jetzt nochmal ein Kuss sein.
Ja gut, das ist halt eine amerikanische Comic-Reihe. Muss ein bisschen Schmalz mit drauf.
Ja.
Aber jetzt mal ernsthaft. Ich meine, wenn du davon ausgehst, hey, da steht noch einer und wir verstehen uns gut und da funkt's ja schon ein bisschen und ich löse mich gerade auf und dann knutscht den noch mal.
Weiß ich nicht. Ich war noch nie in der Situation.
Ja, also ich kann das schon. Ich kann das schon verstehen.
Na gut.
Also das ist mir in dem Fall dann nicht zu viel gewesen. Das passt schon. Ja, aber ich find's ganz toll, eine schöne, mal was anderes, auf jeden Fall.
Ja.
Und auch ein kleiner Lesetipp an der Stelle. Also definitiv, wir reden ja immer positiv von den Comics. Das ist nicht die Comicserie, von der wir immer reden, die man da, das ist noch das Vorgeplänkel von, als IDW noch so auf der Suche war nach dem finalen Ton, mit einer fortlaufenden Serie loszulegen. Das ist schon sehr, sehr over the top mit den Zeitreisen. Aber vielleicht noch mal kurz drüber reden. Egon ist ja irgendwie, ich glaube, ist er auf dem Mond? Ist das auf dem Mond?
Ich habe das irgendwie aus der Story irgendwie nicht so richtig rauslesen können. Sie machen, glaube ich, Witze darüber, ob das irgendwie der Mond sein könnte, aber
ich glaube, es spielt auf dem Mond und da kommen diese Dämonenscharen von der Erde. Und das ist diese Science-Fiction-artige Stadt, diese Jetsons-mäßige Stadt. Und dann baut sich so ein Schutzschild auf und die ganzen Dämonen, die von der Erde kommen, die prallen da irgendwie dran ab. Und Egon ist dann irgendwie der große Diktator und der große Führer, weil er so ein bisschen mentalen Schaden davon getragen hat, von dieser Zeitreise.
Ja.
Und es ist auch sehr witzig, weil ich glaube, dieser Egon steckt tatsächlich auch in dem regulären drin. Der ist schon, im Egon ist immer ein bisschen Wahnsinn.
Ja.
Den habe ich so wahrgenommen und er braucht irgendwie seine Freunde als Erdung. Weil sonst bohrt er sich Löcher in den Kopf oder
genau.
Ist der Meinung, dass man die Menschheit schon dominieren muss. Ja, viele intelligente Menschen glauben das, glaube ich.
Ja, insgeheim. Ich fand das auch im ersten Moment total irritierend, so die Art, wie er sich benommen hat, und dachte dann aber auch so, eigentlich finde ich das schon passend, wenn man ihn so ein bisschen in die Richtung schubsen würde, dass er so die Hemmungen fallen lässt. Ich glaube, dass so ein kleiner Gottkomplex, der steckt schon in ihm, denke ich.
Ja, ich glaube, in brillanten Wissenschaftlern ganz oft,
ja,
oder?
Ich denke also, auch, ja. Ich meine, wenn du halt was machst, indem du so schöpferisch tätig bist, ich glaube, dann hast du immer so ein bisschen dieses Gefühl, dass du halt auch, da bist du halt ein Schöpfer, so, und dann, glaube ich, steckt das da mit drin.
Ja, das ist wohl wahr. Und wenn man dann irgendwie ja, chronologisch mental Schaden davon trägt. chronologisch mental.
Chronologisch
ja,
mental, doch. Schönes Wort.
Ja.
nee, aber ich finde auf jeden Fall, dass Displays Aggression ein ganz, ganz großer Sprung nach vorne zu The Other Side ist. Tonal manchmal, wie du schon sagst, over the top. Dieses Zeitreise-Ding ist sehr gewöhnungsbedürftig. Ich finde es aber, wie es am Schluss erklärt wird, dann fand ich's, da konnte ich mich mit versöhnen, weil vorher dieses DeLorean-mäßige, ja, weiß nicht, passt halt nicht zu Ghostbusters. Ich finde es aber auch schön, das muss ich auch hervorheben, dass die Figuren in der Geschichte auch oft wirklich Witze machen über die Situation, in der sie sind. In dem Moment, wo ich dieses Szenario in der Zukunft gesehen habe, oder wenn es auf dem Mond ist, ich weiß nicht, mit Spengler. So, ich denke in dem Moment, wo ich die Panels sehe, so, oh Gott, das sieht ja so wie so eine völlig überzogene Zukunftsgeschichte aus den 70ern oder so. Und dann sagen die Figuren das auch im nächsten Moment. Und das waren so Sachen, das fand ich schön, weil die selber halt wirklich, wie das halt so Ghostbusters auch ist, irgendwie so, das selber halt so völlig sarkastisch oder ironisch dann auch kommentiert.
Ja, absolut. Ja. Das ist, also das ist der Grund, ich muss es für mich selbst sehen, aber es hilft mir, dass die Figuren das selbst genauso empfinden wie ich.
Genau. Das ist, also ich finde, der Ghostbusters-Humor hier ist gut eingefangen, muss ich echt
besser,
sagen.
Ja. Zumindest ist er mal da.
Ja, genau.
Das ist ja, der war ja, hat ja komplett gefehlt vorher bei der anderen Mini-Reihe.
Ja.
Also mir ist nach wie vor, ist das alles zu viel, ist zu over the top und ich mag auch nicht die dieses Weltuntergangsszenario am Ende dann, wo Winston der Untergrundkämpfer ist und Hölle auf Erden und so und die Menschheit ist versklavt und so. Das ist mir zu viel, um anschließend wieder behaupten zu können, so jetzt kehrt wieder Normalität ein, genau so wie sie vorher war.
Ja, stimmt, das ist echt ein bisschen überzogen alles. Ja.
Deswegen ist das für mich noch nicht so Teil der offiziellen Comic-Reihe, auch wenn die Rachel später nochmal so einen Cameo-Auftritt hatte. Aber den sehe ich halt eher so als Goodie-Zwinkerei für die Leute, die treu schon lesen seit Jahren.
Ja, denke ich auch.
Ja, aber mal ganz im Ernst, also wenn sowas passieren würde, die Welt geht wirklich tatsächlich unter und Dämonen übernehmen die Herrschaft und wir haben überall, alles ist rot und alles ist blutig und wir werden versklavt. Und dann kommen die Ghostbusters, retten uns. Dann gehen die Leute nicht am nächsten Tag wieder zur Arbeit und machen, was sie jeden Tag machen. Das ist dann.
Das finde ich auch ein bisschen merkwürdig.
Ja, es ist zu viel. Da wird zu viel behauptet. Deswegen, was ich mir auch vorstellen könnte, sowas als für sich stehenden kleinen CGI-Film zum Beispiel.
Ja, fände ich auch schön.
Das könnte ich mir gut vorstellen. Aber die Rachel haut's halt für mich raus. Wenn die total da fehlen würde, dann hätte ich wahrscheinlich weniger Freude dran.
Ja. Sehe ich ganz, ganz genauso. Also die macht einen ganz großen Anteil daran aus, dass die Geschichte so gut ist. Und wie gesagt, die Figuren sind gut geschrieben. Deswegen finde ich, können da ganz viele Schwächen ausgeglichen werden.
Ja.
Ja. Ja.
Wunderbar.
Ja. Das war?
Das war Danny und Timos Rezension zu Displaced Aggression.
Ja.
Ihr könnt diesen Comicband immer noch, glaube ich, bei großen Internetwarenhäusern finden, zumindest aus zweiter Hand.
Ja.
Ja. So ist. Und ich glaube, er ist auch Teil von dem Omnibus, logischerweise.
Genau.
Was nicht, das muss ich vielleicht nochmal kurz dazu erwähnen, was nicht Teil des Omnibus ist, deswegen kennst du das auch nicht, ist die Mini-Reihe, die miterzählt wurde. Und zwar, als das damals als Einzelhefte, 4 Einzelhefte erschien, da war immer die letzten 2-3 Seiten waren so eine Geschichte über Janine, was mit Janine passiert ist in dieser Zeit. Und das hat leider gefehlt. Es ist in dem regulären Paperback zu Displaced Aggression. Es fehlt aber leider im Omnibus. Das ist nicht schlimm, weil es eher auch nur so eine kleine Gag-Geschichte ist, aber Janine tritt halt auch diesem Kosa Rai entgegen. Und wird auch irgendwie in die Vergangenheit und ist dann irgendwie am Hof von Marie Antoinette und so und gründet da ihre eigene Ghostbusters-Firma mit dem Geist von Da Vinci und ich glaube irgendeinem Seemann noch und sehr konfus, ist okay. Auch nicht ernst gemeint und sind nur so ein paar Seiten halt.
Okay, aber wäre für mich jetzt auf jeden Fall ein Grund, mir noch die Einzelhefte zuzulegen oder eben den Paperback-Band.
Ja, also noch kriegt man den relativ günstig. Der ist so oft auf der Kippe zum komplett ausverkauft und dann teuer werden. Deswegen Ausschau halten danach.
Okidoki.
Ja. Ja. Sprich mich doch nach der Sendung nochmal darauf an.
Mache ich.
Okay.
Gut, dann sind wir damit durch und dann kommen wir jetzt zum letzten Teil der Sendung.
Ja.
So. Und wer jetzt hier mitten reingeschaltet hat und immer noch irritiert ist, wieso gibt es eine Spoilerwarnung? Nochmal raus, wenn ihr jetzt nichts hören wollt, was euch irgendwie spoilern könnte. Sofort raus!
Raus hier!
Raus, Gil! Jetzt wird gespoilert hier!
Die verraten mir alle Schweinerei!
Oh Gott, ey, die Leute kommen sich, glaube ich, auch langsam verarscht vor von uns.
Schalte in den Ghostbusters-Podcast und erfahr was über Ghostbusters.
Was soll denn das? Totaler Blödsinn.
Kürze noch mal.
Timo, da müssen wir, glaube ich, auch mal echt einen Konsens finden für.
Da müssen wir einen Konsens finden, ne? Da muss man sich auch ein bisschen entgegenkommen.
Ja.
Nein, also noch mal ganz kurz zusammengefasst. Es gab ja in Reddit, das haben wir schon mal angeschnitten vor ein paar Folgen, eine Theorie, beziehungsweise es gab ein Thema, jemand hat gesagt, schreibt doch mal eure Theorien hier hernieder, wie der Film aussehen könnte. Und da war eine besonders auffällig, denn es hat sich jemand extra angemeldet, um seine Theorie runterzuschreiben. Die war sehr ausführlich. Und im Nachhinein Reaktionen dann darauf, boah, bist du sicher, dass das kein Leak ist? Und hast du das Drehbuch gelesen? Der ist dann auch noch angeschrieben worden, hat niemals geantwortet und sein Posting ist irgendwann verschwunden. Und das ist doppelt interessant, weil in dieser Theorie waren halt viele Sachen, er hat das irgendwie Ende Juli oder so rumgeschrieben, gepostet bei Reddit. Und da sind auch Sachen erwähnt worden, die später bestätigt wurden durch Fotos vom Set. Also entweder hat dieserjenige ein riesen Glück beim Theorien ersinnen, lag da richtig, oder vielleicht war es doch jemand, der irgendwie da ein bisschen was erzählt hat, ein bisschen mehr erzählt hat, als er eigentlich hätte erzählen dürfen. Wir wissen es nicht, aber wir haben die Theorie im Auge behalten.
Genau.
Ich würde die jetzt nochmal vorlesen.
Mach er das.
So, die Ghostbusters haben weltweit expandiert und sind mittlerweile von der Regierung subventionierte öffentliche Dienstleister, so ähnlich wie im Videospiel. Es gibt Niederlassungen in verschiedenen Städten. Winston ist mittlerweile Geschäftsführer, Egan ist vor einigen Jahren während eines Experimentes verschwunden und gilt als tot. Ray wurde verbannt, denn er war in dieses Experiment involviert und die Teilhaber waren nicht froh darüber, ihren brillantesten Geist verloren zu haben. Venkman hat eine eigene Talkshow, gehört aber noch zum Unternehmen. Währenddessen zieht die Familie, also Carrie Coon, Wolfhard und McKenna Grace, aufs Land und in ein Haus, das ursprünglich Egon gehört hat. Coon ist frisch geschieden, sie ist Egons Tochter. Egon war irgendwann zwischen Ghostbusters 1 und 2 bei der Samenbank. Coon ist das, warum auch immer, Coon ist das Ergebnis und nachdem sie ihn aufgesucht hatte, vermacht er ihr das Haus. Die Kinder ziehen um das Grundstück und finden in der Scheune das alte Ecto 1, verrostete Protonenstrahler und ein PKE-Meter. Das PKE funktioniert noch und Grace nimmt es mit zur Schule und zeigt es ihrem Lehrer Paul Rudd, der ein Geek ist. Das PKE empfängt Signale, aber das wird als defektes altes Gerät abgetan. Nur McKenna Grace glaubt, dass irgendwas dahinter stecken könnte. Janine ist mittlerweile die Vizepräsidentin der Ghostbusters, bespricht sich mit Winston über einen Haufen alarmierender Berichte aus allen Niederlassungen. Die Verbannungscontainer erreichen überall maximale Kapazität, sie benötigen zu viel Strom und sie zu erweitern wäre zu kostspielig. So muss man Ray zurückholen, der Winston und Janine erklärt, dass Egon beinahe eine Lösung für das Problem gefunden hätte, als er den Unfall erlitt und verschwand. Ray fährt raus auf Egons Landhaus, um dessen Unterlagen zu inspizieren. Dort trifft er auf Grace und Wolfhard, die ihm von dem piepsenden PKE erzählen. Sie gehen gemeinsam Egons Aufzeichnungen durch und entdecken, dass Egon an einer Möglichkeit gearbeitet hat, ein Portal in die Geisterwelt zu öffnen. Dies war Egons Lösungsvorschlag, um die Geister permanent loszuwerden, statt sie halt einzufangen und einzudämmen. Paul Rudd bekommt von Rays Aufenthalt Wind und stößt dazu. Gemeinsam finden sie heraus, dass Egon mit derselben Technik, die auch Ivo Schandor in New York angewandt hat, das Portal öffnen wollte. Da der Gozer-Tempel in Manhattan jedoch vollkommen zerstört wurde, musste Egon Detektivarbeit leisten und stieß auf das verträumte Somerville, in dem Schandor-Kultisten in Minen, die mit Materialien zum Bau des Tempels gewonnen haben. Egon war erfolgreich und konnte ein Portal öffnen, wurde aber hineingesaugt. Das Portal wurde nicht vollständig geschlossen und öffnet sich langsam wieder. In der Nacht spielen sich unheimliche Dinge auf der Farm ab. Ray, der keine eigene Ausrüstung mitgebracht hat, holt sich eines der alten Protonenpacks aus der Scheune. Er stellt jedoch fest, dass die paranormale Energie Egons Geist ist, der den Ort heimsucht und versucht, Grace Wolfhard und Ray über eine größere Gefahr zu warnen. Außerdem gibt es noch kryptische Hinweise darüber, wie sein Werk vollendet werden kann. In der Stadt beginnen sich ebenfalls schaurige Dinge abzuspielen. Ecto 1 wird modifiziert, sodass zumindest kleinere Geister eingefangen werden können. Das ist ein Vorspiel, etwas Größeres ist im Anmarsch. Ray und Winston gelingt es, Peter Venkman zu überreden, zu Hilfe zu eilen. Auch Dana kommt mit. Paul Rudd und Carrie Coon sind ebenfalls dabei. Während des finalen Kampfes gegen das Böse erkennt Graces Charakter, was Egon ihr zu sagen versuchte. Ihr und Wolfhard gelingt es darauf, das Portal zu schließen. So. Und in diesem Vorschlag war halt viel involviert, das mit den Shandor-Anbetern und Somerville, und das war noch gar nicht öffentlich halt geleakt zu dem Zeitpunkt. Und das ist natürlich sehr, sehr verdächtig. Und es ist auch sehr verdächtig, weil Ernie Hudson Anfang August, nachdem das gesagt wurde, da war er ja, wir hatten auch drüber geredet hier, da war er ja auf irgendeiner Veranstaltung und hat halt irgendwie, im Panel hat er gesagt, ja, ich bin als Winston wieder dabei, wir machen gerade die Verträge klar. Und er hat dann auch später gesagt, Winston war sehr erfolgreich. Oder Winston ist sehr erfolgreich, mehr hat er nicht gesagt. Würde aber dazu passen, dass hier gesagt wird, dass Winston mittlerweile Geschäftsführer der Ghostbusters ist. Also das deckt sich ja.
Ja, finde ich auch.
Und jetzt kommen wir auf das zu sprechen, was wir am Anfang gesagt haben, nämlich, dass es in der Geschichte Jason Reitman zufolge um Vergebung gehen wird. Und nach was hört sich das an für dich?
Nach Vergebung. Nein.
Nach Vergebung.
Nein, also ich finde, das passt ja total in dieses ganze Ray-Thema rein, dass Ray nun mal verantwortlich gemacht wird dafür, dass Spengler verschwunden ist oder gestorben ist, wie auch immer. Und sie ihm dann vergeben. Er kommt zurück und vielleicht hören wir dann auch von Egons Stimme irgendwas oder keine Ahnung, irgendeine Nachricht von ihm, der Ray entlastet, wie auch immer, dass er gar nicht schuld war oder wie auch immer. Aber ich habe das Gefühl, dass das eher so auf dieses Ray-Thema bezogen ist.
Ja, ich denke auch. Also wenn das hier wirklich Hand und Fuß haben sollte, dann passt das ja total. Dass es vielleicht darum geht, dass ihm vergeben wird, dass er sich vielleicht selbst vergibt.
Ja.
Und dass Egon halt den ihm auch zu verstehen gibt, dass es nicht seine Schuld war oder so.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das generell vielleicht auch die Nachkommen von Spengler eben sind, die ihm vielleicht auch nicht mehr so gewogen sind und ihm vielleicht auch irgendwo die Schuld dafür geben und ihm dann vergeben.
Ich könnte mir vorstellen, dass seine ehemaligen Weggefährten ihm halt die Schuld gegeben haben. Und es wäre schön, wenn gerade die Nachfahren von Egon, nämlich diejenigen, denen es zusteht, das zu bewerten, vielleicht, na, doof gesagt, jedem steht es irgendwie zu, aber dass die sagen, wir vergeben dir.
Ja, wäre vielleicht noch schöner, ja, stimmt.
Das, ja. Aber keine Ahnung, ist alles eine Theorie. Das, was Reitman gesagt hat, das hat halt hier wieder dran erinnert, ein weiteres Mal, nachdem wir schon verschiedene Hinweise hatten, dass da vielleicht was dran sein könnte.
Ja, ich finde es spannend. Es gibt jetzt schon so viele Dinge, die wirklich für diese Theorie sprechen oder eben dafür, dass es nicht nur eine Theorie ist, sondern tatsächlich auch die Story. Was mir halt mal ein bisschen komisch vorkam, es hat so gar kein Wort über die Figuren von Logan Kim und Celeste O'Connor verloren werden. Das Diner wird nicht erwähnt. Aber da wissen wir ja auch noch gar nicht, in welcher Art und Weise das eine Rolle spielt. Und vielleicht ist das auch einfach nur eine Zusammenfassung so der Rahmenstory. Und da werden wir die anderen Figuren ja, auch
also,
reinpassen.
Also wenn, dann wäre das ein Exposé, wo halt das nicht so ausgearbeitet ist. Und was das Diner betrifft, also es wird halt ein Ort sein, an dem Dinge besprochen werden. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das an sich irgendwie als Location darüber hinaus noch irgendwie eine Wichtigkeit für die Story
hat. Ja, stimmt.
Ist ja egal, ob du jetzt irgendwas besprichst im Auto oder im Diner oder...
Ja, so ist das.
Ja.
Was sagst du so grundsätzlich? Könntest du dir das gut als Story vorstellen? Würde dir das gefallen?
Ja, ich könnte mir das vorstellen, wobei ich immer noch am schönsten gefunden hätte, wenn dieses Haus Ray gehört, dieses Farmhaus, wenn das nichts ist, was Egon gehört hat. Weil ich mir das mit Egon weniger gut vorstellen kann und weil ich mir auch weniger gut vorstellen kann, dass eine Familie in dieses Haus ziehen möchte. Also wenn ich so ein Haus erbe, so wie das Haus, wir haben ja die Bilder gesehen, dann würde ich das Grundstück vielleicht verkaufen und mir davon irgendwie eine Wohnung oder so holen, halt die irgendwie ein bisschen schöner aussieht. Aber diese alte Bruchbude da mit einer Familie reinziehen, mit meinen Kindern, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Wobei, das kann ja auch ganz schnell erklärt werden. Ich meine, wenn man kein Geld hat, aber ein altes Haus irgendwie auf dem Land, dann ist das vielleicht auch mal besser als nichts. Und wenn man ganz schnell aus der Stadt raus muss, weil man den Vater der Kinder nicht mehr sehen will oder irgendwas.
Ja, man muss
also das kann ja alles Mögliche sein. Und von daher, aber ich habe das auch mit einem Kumpel besprochen und der hat auch gemeint, ja siehst du, da ist es aber auch schwierig, du darfst dir vielleicht nicht allzu sehr konkrete Gedanken im Voraus machen, weil dann wirst du schnell enttäuscht. Und deswegen versuche ich alles nach wie vor, ich sag's ja immer wieder, auch hier, mit Vorsicht zu genießen und mir nicht zu sagen, so, ja, so wird es sein. Weil, wie gesagt, es kann auch ganz anders sein.
Ja, das
alles deutet darauf hinaus, dass es in die Richtung geht, aber... Vielleicht ist es auch eben nicht so.
Nee, aber es wäre zumindest, fände ich, irgendwie, also zum einen wäre es, passt es halt zu dem, was Jason halt auch schon gesagt hat zu diesem Film, dass eben wirklich die Familie im Mittelpunkt steht und dass das eine Rolle spielt. Ja. Und diese Geschehnisse in dieser kleinen Stadt, das ist ja auch nicht genau im Detail beschrieben, was da jetzt mit dieser Chandor Mining Corporation, wie sich das weiter auswirken wird, was es da, wie die aufeinandertreffen oder wie auch immer, was da passiert. Also genaues wissen wir nicht. Wir wissen nicht genau, wie die Phänomene aussehen werden, was genau für ein Chaos in dieser kleinen Stadt dann ausbrechen wird. Es wird ja beschrieben, dass sich immer mehr unheimliche Dinge ereignen, dass immer schlimmer wird und dass wir wissen nicht, in welcher Form das alles passieren wird und das lässt halt so viel Spielraum.
Ja. Das ist wirklich wahr. Deswegen kann alles, kann nichts sein.
Ja.
Ich was halt auch auf diese Theorie nochmal hinweisen dürfte, wenn das wirklich Egons Haus ist. Ich meine, man kann sich's ja auch dann durchaus doch wieder vorstellen, weil Egon ja jemand ist, der vielleicht, wenn er sagt, okay, ich suche mir irgendwie ein Anwesen in der Nähe von dieser Stadt, aus den Gründen, die halt da genannt wurden, dann ist mir eigentlich scheißegal, wie das Haus aussieht. Also es muss jetzt kein tolles Haus sein. Es kann auch irgendeine Bruchbude sein. Hauptsache, ich kann mein Kram da erledigen.
Ja, genau.
Diese ganzen Heerscharen von Antennen, die auf dem Dach zu sehen waren, die passen ja dann auch dazu, wenn hier behauptet wird, dass Egon versucht hat, ein Portal in die Geisterwelt zu öffnen. Mhm. Ja, weil das ist ja eben auch genau diese Chandor-Tour gewesen, dieses Haus als Antenne, supraleitfähige Antenne für die Geisterwelt gebaut hatte.
Genau.
Ja, von daher bleibt spannend.
Es bleibt spannend, ja. Und
bleibt spannend.
Wir werden sehen. Der Dreh neigt sich ja auch so langsam dem Ende. Am wievielten Oktober soll nochmal Drehschluss sein?
Ich weiß es nicht genau. Am 4., am 10., am 11. Irgendwie so rum müsste Schluss sein. Und dann später wird es nochmal ein paar Nachdrehs geben, das ist normal. Aber die Hauptdreharbeiten, die gehen so langsam aufs Ende zu.
Ja, dann harren wir der Dinge, die da kommen.
Und wir haben viel weniger mitbekommen, als wir gedacht haben, dass wir mitbekommen.
Ist es wirklich so, oder? An sich vom Dreh, so viel, wie wir eigentlich erwartet haben, ist es nicht geworden. Also
ich denke, viel wird auch wahrscheinlich in Innenräumen spielen oder vielleicht in Minen oder so.
Ja.
Dreharbeiten, die halt irgendwie in geschlossenen Locations dann stattfanden, die wir halt eigentlich öffentlich dann nicht sehen können, einsehen können.
Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen.
Ja. Ja.
Ja, ich...
Sind wir durch? Dann
haben wir, würde ich sagen, sind wir jetzt durch, ne?
Ja. Ach Mist, jetzt müssen wir wieder eine Woche warten, bis wir wieder reden.
Ach Mann.
Gut, okay.
Ja, es war aber wieder ein Fest, Timo. Vielen Dank.
Ja, mir war es ein Fest.
Ja, mir auch.
Ich, ja. Uns war es ein genau. Fest. Ich hoffe, wir hoffen euch auch.
Und wir, wenn nicht. Wir, wenn nicht.
Und wir hoffen, dass wir euch alle überzeugen konnten. Ihr, die ihr gesagt habt, Kinder.
Kinder, es geht doch nicht.
Vielleicht haben wir da die eine oder andere Perspektive erweitern können. Ja. Das würde uns freuen.
Genau.
Ja. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder, oder?
Ja. Also wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder. Ich hoffe, ihr hört uns auch wieder.
Gut.
Dann bis zum nächsten Mal bei Spectral Radio. Und wir sagen wieder 3, 2, 1. Tschüss.
Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland Podcast. Danny und Timo.